Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Moin moin und herzlich willkommen zur 369. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir ist heute André.
Hallo.
Und wir, nachdem es jetzt ja hier letzte Woche so ein bisschen Girls Club gab und gut, Pascal hat mich ja würdevoll vertreten in der Woche davor, aber ich würde sagen, André, wir gönnen uns jetzt erstmal 2 Wochen Boys Club. Wir sind jetzt 2 Wochen lang alleine hier unter uns, haben uns ein paar deiner, ich will jetzt nicht sagen, deiner Lieblingsfilme herausgepickt, aber deiner, ich würde sagen, Guilty Pleasures kann man schon so nennen, ne? So ein bisschen so zumindest.
Du hast es die Hackerwochen genannt.
Ich habe es die Hackerwochen genannt. Vielleicht müssen wir es auch umbenennen, weil ich glaube, unsere Einschätzung, zumindest nächste Woche vor allem, wird ein bisschen differenziert sein. Vielleicht wird es auch kein Boys Club, sondern ein Fight Club. Also das kann durchaus passieren, aber heben wir uns den Zank für nächste Woche auf. Ich glaube, heute sind wir uns vielleicht noch relativ einig, aber zu unserem Thema kommen wir gleich. Vorab noch ein paar Programme hin, weil ich muss mich erstmal wieder einfinden. Ich habe jetzt tatsächlich 4 Wochen nicht gepodcastet, weil wir hatten ja die Bones und die Stigmata-Folgen vorproduziert und dann dazu 2 Episoden war ich noch auch nicht da, also fast 4 Wochen nicht gepodcastet. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt. Auf jeden Fall. Stimmt. Haben wir ein paar Verbraucherhinweise, André, denn zum einen können wir nochmal darauf hinweisen, dass am 29.03.2025 unsere zweite Live-Show, unsere zweite Hybrid-Live-Show ansteht. Mhm. Was haben wir denn da im Angebot für die Leute?
Ja, soweit, war jetzt relativ lange Pause ja zwischen 1 und 2, ne, sollte ich eigentlich gar nicht immer so weit auseinander liegen, aber war einfach technisch und organisatorisch anders nicht möglich. Deswegen, ja, die 2. Ausgabe von Saturday Night Fright startet im Savoy Kino in Hamburg und wir zeigen Carpenters The Fog. Und da es auch schon im Netz schon gefragt wurde, ja, das Original natürlich, ne, nicht das Remake. Wir zeigen selbstverständlich das Original mit Jamie Lee Curtis und allem drum und dran. Und ja, Tickets sind online über die Savoy-Webseite zu erreichen, findet ihr in den Shownotes, ansonsten einfach googeln Savoy Filmtheater Hamburg und ansonsten auf Social gucken bei uns, da findet ihr alles und wir freuen uns schon auf euch, natürlich gibt's wieder einen Podcast vorab, circa 30 Minuten und im Anschluss dann den Film und ja, ich glaube, das wird richtig gut.
Das Schöne ist, es ist auch besonders perfide, da wir das Remake zeitgleich besprechen wir im Podcast. Ja. Also die da nicht hinkommen können, die bekommen nur die D-Variante sozusagen.
Nein, ja. Immerhin kriegen sie ja unsere Aufzeichnung über das Original immerhin noch.
Genau, da könnt ihr auf YouTube und auf natürlich auch im Podcast nachhören. Ansonsten unterstützt uns gerne, wenn ihr Lust habt und die finanziellen Möglichkeiten habt. Das könnt ihr auf unserer Supporter-Seite support.devilsanddemons.de machen. Da gibt's Bonus-Content wie den vorveröffentlichten Sendeplan für euch, der schon Wochen im Voraus da ist. Sonderformate wie Halt, der bist schuppig, Alter 4 Shorty, Slasher Mania und eben auch ein Early Access zu den Episoden. Also wenn ihr da Bock drauf habt, schaut da gerne mal rein. So wie das zum Beispiel in den letzten 2 Wochen Michael, Christoph, Oliver und Daniel gemacht haben. Aber ihr könnt uns natürlich, und da sind wir genauso dankbar wie für alles andere, wenn ihr uns unterstützen könnt, indem ihr bei Spotify eine Bewertung dalasst, Feedback dalasst, uns abonniert dort, die Glocke drückt etc. Natürlich auch bei allen anderen Podcast-Anbietern. Also das reicht uns natürlich auch vollkommen aus. Schauen wir mal auf unseren heutigen Film, André. Wir haben uns Resurrection aus dem Jahre 1999 herausgepickt, der ja auch perfekt ein wenig in unsere, ja, und unser erstes Quartal 2025 passt, wo wir ja viele religiöse Horrorfilme oder Genrefilme hatten, die irgendwie zufälligerweise auch alle Ende der 90er Jahre oder Anfang der 2000er produziert wurden, sei es Stigmata, sei es End of Days oder jetzt Resurrection. Irgendwie muss da was gewesen sein, dass diese apokalyptischen, religiösen Thriller oder Horrorfilme so ihre Heimat Ende der 90er Jahre gefunden haben, ne?
Absolut. Und vor allem war es ja auch die Welle so der Nachahmer. Ne? Wir hatten dann halt zu dem Zeitpunkt schon einige sehr, sehr bekannte Genre-Vertreter, auch gerade in diesem Thriller-Bereich, wo wir uns heute befinden, diesem Horror-Thriller-Bereich, wenn man es so nennen möchte. Und da kam ja auch dann eben so eine Welle der, wir können das auch. Und ja, setzten da aber eben auch eher so dann bärige Schauspieler ein, nicht mehr ganz die A-Liga und wollen das versuchen, irgendwie vielleicht auch noch mit mehr Schock-Value nachzuahmen. Und hier befinden wir uns heute jetzt so ein bisschen.
Es ist wirklich erstaunlich, ne? Du hast es schon angerissen, aber wie viele Filme, die, sag ich mal, wir wollen jetzt noch, das Fass machen wir später auf, das 7 oder 7 Rip-Off Thema, aber wie viele Filme da in der Folge rauskamen, ich meine, das ist jetzt ja auch nichts Ungewöhnliches, immer wenn irgendwie ein erfolgreicher Film irgendwo da war, gab es viele Leute, die das nachgemacht haben, ne? Bestes Beispiel ist ja der Weiße Hai zum Beispiel, als dann alle möglichen Tiere irgendwie in Tierhorrorfilm verwurstet wurden, im wahrsten Sinne des Wortes, in der Folge, ne? Das ist, glaube ich, das prominenteste Beispiel, aber hier haben wir auch so Sachen wie war das der Knochenjäger oder die Knochenjäger? Die Knochenjäger, ne? Auf jeden Fall The Bone Collector. Ne, da muss es Einzahl sein.
Ich glaube, der Knochenjäger.
Ja, The Cell mit Jennifer Lopez, Taking Lives mit Angelina Jolie. Dann hatte ja Morgan Freeman, glaube ich, 2, 3 Filme aus dieser einen Reihe, wo er, ich glaube, Alex Cross spielt er da, ne? Den Ermittler, glaube ich, hier in Denn zum Küssen sind sie da und Im Netz der Spinne, hieß der so? Der andere Film, glaube ich, der dazu gehört. Ich glaube, irgendwie so in diese Richtung hieß das. Dann gab es mit Denzel Washington, Dämon heißt er auf Deutsch. Ich glaube, Fallen heißt er auf Englisch, wenn ich mich nicht ganz sehe. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ja, habe ich, glaube ich, nicht gesehen.
Aber es gab irgendwie wirklich zu dieser Zeit so viele Filme, die da rausgekommen sind. The Watcher mit Keanu Reeves, wo er den Killer spielt, ist auch noch ein Beispiel. Also wirklich, das war also für, ich werde nicht unbedingt sagen, für hochklassige Serienkiller-Thriller, aber zumindest quantitativ hatte man da wohl die beste Zeit, glaube ich. Vielleicht neben der Zeit kurz nach Das Schweigen der Lämmer, ne? Da hatte ja auch unser heutiger Hauptdarsteller Christoph Lambert ja auch einen Film, ich weiß nicht, ob du den kennst, ich verwechsel die teilweise auch manchmal, Resurrection und den Film, den ich jetzt meine, Night Moves, da spielt ja auch Catherine Isabel mit zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ach stimmt, nee, den habe ich auch nicht gesehen.
Der, also es gab so viele Filme, war ein Schlaraffenland. Zumindest, wie gesagt, quantitativ, qualitativ kann man da sicherlich drüber diskutieren. Ich glaube, viele unserer Zuhörenden kennen den Film gar nicht. Ich weiß nicht, wann hast du den Film das erste Mal gesehen, Resurrection, und wie sind da deine Erinnerungen? Ich vermute mal, in dem Fall ist es gar nicht so ewig her, ne? Das ist jetzt, glaube ich, kein Film, den man irgendwie zum Zeitpunkt des Releases oder kurz danach geguckt hat, jetzt in unserem Alter, aber vielleicht warst du da eine Ausnahme. Ich weiß zumindest, dass er auf dem Fantasy-Filmfest in Deutschland seine Premiere hatte, 99, glaube ich, aber der wurde ja dann auch nicht im Kino gezeigt, bei uns in den USA ja auch nicht, sondern direkt auf DVD und VHS veröffentlicht.
Ja, nee, also zum Release auf keinen Fall, aber auch nicht so spät. Also irgendwann in den 2000er habe ich den zum ersten Mal gesehen und ich weiß auch gar nicht mehr, ehrlich gesagt, wie. Vielleicht war es eine Fernsehausstrahlung? Kann sogar sein, dass es erstmal im Fernsehen lief.
Achso, ich dachte, du meinst jetzt, in welchem Zustand, mit wie.
Nee, kann sogar sein, im linearen Fernsehen oder vielleicht dann auf DVD. Ich bin mir echt nicht mehr sicher. Aber ich habe ihn schon, also es ist schon ein bisschen her, dass ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Also es ist jetzt zwar nicht erst neulich, sage ich mal.
Hat sich deine Wahrnehmung ein bisschen verändert? Ich glaube, das bedürfte ja dann, ich glaube, du hast den, jetzt stelle ich Behauptungen auf, wie oft du den Film gesehen hast. Ich weiß es gar nicht, aber du wirst ihn wahrscheinlich gestern oder heute gesehen haben, irgendwann mal vor ein paar Jahren und damals, wie du eben drüber gesprochen hast, hat sich dann die Wahrnehmung ein bisschen geändert?
Insgesamt gesehen habe ich ihn bestimmt jetzt schon so 4, 5 Mal, würde ich sagen. Wahrnehmung geändert auf jeden Fall. Ich habe jetzt gestern nochmal geguckt, ganz frisch, und mir sind halt schon einige Dinge aufgefallen, die ich jetzt so nicht mehr im Kopf hatte. Die vielleicht auch hier und da doch gerade inszenatorisch, müssen wir später drüber reden, doch nicht mehr ganz so geil waren wie in meinem Kopf. auch gerade schauspielerisch muss man hier auch ein, zwei Dinge nachher mal ankreiden. Also ja, es waren schon ein paar Sachen, wo ich dachte, das hatte ich so nicht mehr im Kopf. Da muss man schon hier und da vielleicht in der B-Note ein bisschen was abziehen. Aber letztendlich vom Ganzen her hatte ich immer noch meine, also ich habe immer so ein paar Szenen im Kopf, wenn ich an den Film denke, und auch gerade so Score, Atmo-Geschichten und so. Und da hatte ich schon, also waren schon immer noch Sachen dabei, wo ich dann wieder wusste, warum ich den Film trotzdem auch so doch auf meiner positiven Liste habe.
Ich habe schon überlegt, ob wir für unsere nächste Aufnahme von Saturday Night Fright, ob wir da auch diese Kameraeffekte benutzen, diese Zoom-Ins, um das Ganze so ein bisschen aufzupeppen für die Leute zu Hause. Aber besser nicht. Ja, schauen wir mal kurz in den Inhalt, in die Story hinein. Wie gesagt, heute ein bisschen ausführlicher, da ich davon ausgehe, dass viele von euch den Film noch nie gesehen haben und vielleicht sogar nie sehen werden. André, worum geht's denn in dem Film?
Detective John Prudhomme und sein Partner Hollinsworth werden beauftragt, den grausamen Mord an einem Mann zu untersuchen, dem der linke Arm abgesägt und entnommen wurde. Am Fenster des Opfers wurde mit Lammblut die Nachricht »Er kommt« geschrieben. Nachdem ein weiteres Opfer mit einem fehlenden rechten Arm gefunden wird, wird den Ermittlern klar, dass sie es mit einem Serienmörder zu tun haben. Dem dritten Opfer, das gefunden wird, wurde der Kopf abgetrennt. Nach dem Studium der römischen Ziffern, die der Mörder in die Opfer geritzt hat, stellt Prudhomme fest, dass diese Ziffern in Verbindung mit den Namen der Opfer, Matthäus, Petrus und Jakobus, Bibelverse zitieren, die sich auf die Auferstehung von Jesus beziehen. Prudhomme stellt die Theorie auf, dass der Mörder die entnommenen Körperteile dazu verwenden will, den Leib Christi rechtzeitig zu Ostern wiederherzustellen. Dies erklärt, warum jedes Opfer 33 Jahre alt ist und warum der Mörder sicherstellt, dass die Opfer bei Bewusstsein sind, wenn er sie tötet.
Ein FBI-Profiler namens Wingate taucht auf und bietet zusätzliche Einblicke in den Geisteszustand des Mörders. Mit diesen neuen Informationen sind Prudhomme und Hollinsworth in der Lage, das nächste Ziel des Mörders vorherzusagen. Als sie den Mord unterbrechen und die Verfolgung aufnehmen, wird Hollinsworth von dem Mörder mit einem Elektroschocker betäubt und von der Polizei ins Bein geschossen, nachdem er vom Mörder reingelegt wurde. Die Verletzung an seinem Bein macht eine Amputation erforderlich, die später vom Mörder gestohlen wird. Der Mörder hinterlässt eine Nachricht für Prudhomme, in der er ihm vorwirft, sich in den letzten Mord eingemischt zu haben und sagt, dass Prudhommes Frau Sarah zur Buße sterben müsse. Prudhomme eilt nach Hause und findet eine verstümmelte Leiche vor, aber es stellt sich heraus, dass es sich um Sarahs Schwester handelt, die gerade zu Besuch war. Prudhomme bildet mit dem Detective Schofield und Maltz ein neues Team, das in einem Schlachthof ein fünftes Opfer findet. Diesem fehlt ein Bein, was bedeutet, dass der Mörder nur noch einen Torso braucht, um sein Werk zu vollenden.
Durch einen Zufall findet Prudhomme heraus, dass der Mann, der sich als FBI-Profiler Wingate vorgestellt hat, gar nicht dieser war. Es muss sich dabei um den Mörder gehandelt haben, der nun verhaftet wird. Doch aus Mangel an Beweisen muss Dimmes, so sein Name, wieder freigelassen werden. Prudhommes Team kann Dimmes Fingerabdrücke mit einem früheren Mord in Tennessee in Verbindung bringen, sodass sie ihn nun verhaften können. In der Zwischenzeit tötet Dimmes sein nächstes sechstes Opfer und entnimmt ihm den Torso. Prudhomme vermutet, dass Dimmes sich an einem Ort versteckt, an dem sie bereits gesucht haben, und im Haus des ersten Opfers finden sie die grausigen Überreste seiner Opfer, die wie ein gekreuzigter Jesus Christus angeordnet sind. Bei der Durchsicht von Dimmes Notizen stellt Prudhomme fest, dass der Mörder plant, das Herz eines Babys zu entnehmen, das von einer Frau namens Maria am folgenden Ostertag geboren wurde, um sein Werk zu vollenden. Maltz identifiziert ein neugeborenes Baby einer Maria und sie eilen zu dem Krankenhaus, wo sie Dimmes mit dem Baby finden. Prudhomme erschießt Dimmes und rettet das Baby.
Ja, genre-technisch, André, wir haben es eben da schon ein bisschen in unserer Genre-Analyse ja, festgehalten. Klassischer Serienkiller-Thriller, wie man ihn kennt, Krimi, und hier vielleicht noch wieder mit der Zusatzbeschreibung, dass es sich halt eher um einen, ja, wie sagt man, religiösen Thriller handelt oder zumindest einen, der das Thema Religion, Okkultismus tatsächlich nicht so sehr in dem Fall, aber was auch in die Richtung geht. Ne? Also wenn man 7 als Beschreibung nimmt, zumindest oberflächlich, dann trifft es das ganz gut, glaube ich. Ne?
Ja.
Auf Letterboxd hat der Film eine Durchschnittswertung von 2,9 von 5, auf der IMDb eine 6,1. Der Film ist im Mai 1999 ganz limitiert in die US-Kinos gestartet. Seine eigentliche Veröffentlichung war dann aber am 9. November 1999 direkt auf DVD und VHS. In Deutschland, wie gesagt, hatte er eine Kinopremiere auf dem Fantasy Filmfest, aber auch da war der reguläre Release dann direkt auf DVD und VHS im Juli 2000. Der Film hat 10 Millionen Dollar gekostet. Er lief in ein paar Ländern tatsächlich auch regulär im Kino, wie gesagt in den USA im Kabelfernsehen und auf DVD bei uns auch, aber in anderen Ländern wie Frankreich, Spanien und der Schweiz wurde er in den Kinos gezeigt. In Frankreich war er zum Beispiel ein ganz guter Erfolg mit 400.000 Besuchern, in Spanien waren sogar fast 1,2 Millionen Besucher in den Kinos, also ziemlich erfolgreich, aber in der Summe war das, ja, glaube ich, jetzt keine Positivrechnung, was das Geld angeht, wenn man bedenkt, dass der Film eben 10 Millionen Dollar gekostet hat. Wenn ihr den Film sehen wollt, den Film könnt ihr auf Blu-ray kaufen, in Deutschland auf DVD, digital auch. Wenn ihr den gratis sehen wollt, könnt ihr das über die bekannten VPN-Umwege auf Tubi machen. Meine persönliche Empfehlung, wer den Film unbedingt im Regal braucht, kann zum Beispiel auch die US-Blu-ray von Vinegar Syndrome importieren. Hat auch keine überragende Bildqualität, aber immer noch etwas besser als die grausige deutsche Blu-ray, die echt teilweise unter aller Sau ist. Ich weiß nicht, ob du die Blu-ray geguckt hast. Die ist echt nicht so geil, ne?
Ich habe die Blu-ray, die ist nicht so geil. Ich habe ihn jetzt aber auf iTunes geguckt, weil ich die Blu-ray gerade nicht griffbereit hatte. Und da ist die Qualität genauso. Also ist leider wirklich ein bisschen verwaschen. Und wie gesagt, der Film sieht jetzt eh nicht Bombe aus. Ne, das kommen wir dann eben auch später bei der Inszenierung zu. Er hat eh jetzt nicht den geilsten Look, leider. Und da ist das Bild der normalen deutschen HD-Fassung auch nicht zuträglich.
Der Film läuft 108 Minuten. Es gibt theoretisch zwei Schnittfassungen. Es gibt die bekannte, die man überall sehen kann. Dafür mussten aber schon ein paar Szenen, Gewalt- und Gore-Szenen rausgekürzt werden. Auch zum Beispiel bei der markanten Beinabschneideszene, da fehlen ein paar Sachen. Die mussten ausgeschnitten werden, damit man hier ein R-Rating bekommen konnte. Und die Uncut-Version des Films, die theoretische Uncut-Version oder Unrated-Version wurde nie veröffentlicht und gilt leider auch bis heute als verschollen. Die würde mich durchaus eigentlich mal interessieren, aber naja, wer weiß, vielleicht taucht es auch irgendwann nochmal auf. Wie gesagt, in den USA hat der Film R-Rating bekommen, in Deutschland FSK 16. Eine Content-Note ist mir jetzt tatsächlich nicht so wirklich eingefallen bei diesem Film. Also ich glaube, da brauchen wir keine Triggerwarnung aussprechen, oder ist die jetzt, fällt dir spontan irgendwas ein?
Höchstens vielleicht, wenn es grob willst, Gewalt an Kindern / Neugeborenen, aber es passiert dem Baby ja nichts. Aber es wird halt entführt. Und
ein Kind stirbt, das ist vielleicht noch relevant. Also
Ein Kind stirbt, im Flashback zumindest, ja, das kann man vielleicht auch reinnehmen. Also Gewalt an Kindern, in Anführungszeichen, auch wenn es nichts Explizites ist, das kann man reinnehmen. Ansonsten muss ich sagen, die NC-17 hätte ich gerne mal gesehen. Also es ist nicht so, dass der Film, es ist ein Film, der natürlich auch durch Atmo leben muss, aber wie gesagt, er will schon ein bisschen auch auf die Spitze treiben.
Ja.
Und da hätte ich schon ein, zwei Momente mehr vielleicht auch ganz gut gefunden, aber ja, wird man wohl nicht mehr,
mehr sehen. Ich fand ihn jetzt aber auch in seiner bekannten Form, ja, brutal ist halt ein falscher Ausdruck, weil
er ist schon drastisch und eklig und explizit schon auf seine Weise, das auf jeden Fall, ja.
Er will so ein bisschen das, was, jetzt beginne ich doch schon früher damit als gewollt, aber so ein bisschen das, was 7 halt gemacht hat, ne, dass dieses, dass man halt die Resultate sieht, also die Tatorte, und die ziemlich drastisch dann sozusagen so wie Stillleben so ein bisschen inszeniert. Das will der Film hier so ein bisschen auf die Spitze treiben, indem er es noch ein bisschen grafischer macht, noch ein bisschen goriger, noch ein bisschen ekliger. Also das ist schon, sage ich mal so, er ist nicht brutal, aber es ist trotzdem jetzt nicht unbedingt so, dass das was für zart Beseitete in dem, also das meine ich jetzt nicht despektierlich, aber ihr wisst, glaube ich, wie ich es meine, ist das jetzt auch nicht unbedingt was. Ne? Also wer so Bilder von Leichen und sowas, die auch schon so ein bisschen verwest sind und so, und hier in dem Fall ja auch noch viele oder öfter mal ein Körperteil fehlt, wer das nicht ab kann, darf vielleicht dann passen so, aber ich finde, du hast es eben auch schon gesagt, ich finde, der Film lebt eher so ein bisschen von seiner düsteren Atmosphäre, die dann auch so ein bisschen dann für die Spannung gesorgt hat, finde ich. Also ich finde, der kommt sehr viel über die Atmo, ne?
Ja, auf jeden Fall. Deswegen sage ich halt, also ist natürlich kein Gore-Film per se, aber man, trotz Atmo will er auch trotzdem recht explizit sein und dass ich da auch so ein bisschen mit Brüsten relativ ekelhaft zu sein. Und er zeigt ja auch mal wieder Szenen, wie Leute sich übergeben müssen, wenn sie an Tatorte kommen. Also er will schon.
Das war ein Running Gag, oder? Da musste ich echt lachen.
Ja, ja.
Erfahrene Polizisten irgendwie an jedem Tatort
übergeben müssen. Also A, der Film will das damit übertragen. Ich finde, das funktioniert aber, weil ich finde schon, dass du damit, also es ist schon immer gut aufgebaut, dass die Tatorte wirklich ekelhaft sind, wahrscheinlich auch sehr extrem widerlich riechen.
Ja.
Und ich glaube, da kannst du abgebrüht sein, wie du willst, wenn du in so einen Raum reinkommst, wo seit Tagen eine Leiche schimmelt, eine halb zersägte, dann hebt's dich wahrscheinlich.
Das stimmt. Ich habe letztes Mal gelesen, dass irgendwo im Flugzeug ist leider jemand gestorben. Und dann wurde die Leiche von dem wurde einfach auf einen normalen Sitz gelegt und da musste jemand daneben sitzen, weil alle Plätze besetzt waren.
Ja, das habe ich auch gelesen.
Da musste ich irgendwie jetzt dran denken gerade.
Zum Glück war es nicht du auf der Japanreise.
Dazu kommen wir am Ende noch zu unserem Todesfall des Southampton. Kommen wir später noch. Der Film wurde gedreht vom australischen Regisseur Russell Mulcahy. Der hat mir erstmal gar nichts gesagt, tatsächlich, und das zu Unrecht. Zu Beginn seiner Karriere hat er vor allem Musikvideos gedreht, allerdings für viele bekannte Künstler, Elton John zum Beispiel oder Duran Duran. Und ich weiß nicht, ob du es wusstest. Also du wusstest bestimmt, weil das wird in jeder, wurde früher in jeder Chartshow und MTV-Sendung erzählt, dass ja Video Killed the Radio Star, der Song und das Video, war ja damals das erste Musikvideo, welches auf MTV ausgestrahlt wurde. Ich glaube, wann war das? 81 oder so. Und das Musikvideo hat Mulcahy tatsächlich gedreht. Das wusste ich nicht. Fand ich ziemlich cool.
Ah, okay.
Und er hat auch, sein erster richtiger Spielfilmerfolg war der Creature-Horrorfilm Razorback, der mit dem Wildschwein.
Kampfkoloss der Hölle.
Ja. So sieht's aus. Aber sein größter Hit und auch natürlich komplett verbunden mit Hauptdarsteller Christoph Lambert war Highlander tatsächlich. Das, wie gesagt, mir war Mulcahy, also vom Namen war einfach kein Begriff, aber er hat ja dann doch schon eine relativ umfangreiche Filmografie. Er hat später auch noch Resident Evil Extinction gedreht. Da hätte es eigentlich spätestens Klick machen müssen, weil den haben wir ja nun ausführlich hier besprochen.
Ich glaube, da haben schon, als wir da angekommen sind, haben schon sämtliche Hirnzellen ausgesetzt.
Ich wollte sagen, das Kind ist da schon in den Brunnen gefallen.
Ja.
Und hat auch ein bisschen ein paar Folgen für die TV-Serie Teen Wolf gedreht. Und er sollte ursprünglich auch Rambo 3 drehen, hat sich dann aber am Set, ich will jetzt nicht sagen gestritten, es gab kreative Differenzen mit Sylvester Stallone und er wurde dann gegangen, drücken wir es mal so aus. Aber durchaus eine bewegte Filmografie, war mir so nicht bekannt. Bist du ein Highlander-Fan? Hast du? Ich muss gestehen, ich habe Highlander irgendwann mal in der Kindheit gesehen, aber seitdem nie wieder.
Fan auf keinen Fall, nee. Ich war nie in großen Berührungspunkten mit der Reihe in jüngeren Jahren. Ich habe Highlander irgendwie erst sehr, sehr spät gesehen und habe dann auch nie so die Faszination verstanden, muss ich sagen.
Ja.
Weil den ersten finde ich ganz solide, auf jeden Fall, macht Spaß. Bin aber auch in der ganzen Highlander-Lore irgendwie nicht so richtig drin. Also ist kein persönlicher Favorite irgendwie von mir, nee.
Ich muss das mal irgendwie nachholen, mal schauen. Aber ja, es klingt immer so, weil das war. Also ich will mich jetzt nicht vollkommen irren, aber da waren doch auch Queen-Songs dabei, ne? Who Wants to Live Forever? War das nicht sogar der Titelsong irgendwie
von? Das war, glaube ich, Highlander, ja.
Ja, mal schauen, vielleicht gucke ich dann irgendwann mal rein, dann gebe ich mal ein Update. Ansonsten vielleicht noch so aus der Crew, der Kameramann Jonathan Freeman ist jetzt auch vom Namen her eher unbekannt, hat aber tatsächlich auch schon ein paar Preise gewonnen im TV-Bereich, hat einige Episoden zu Game of Thrones und auch zu Boardwalk Empire gedreht, aber der Cast ist da schon ein bisschen interessanter, wir haben es eben schon angedeutet, die Hauptrolle des Detective Prudhomme in Resurrection wird von Christoph Lambert gespielt, den die meisten eben sicherlich aus Highlander kennen, aber André natürlich auch als Lord Raiden aus der ersten Mortal Kombat-Verfilmung, ne?
Unvergessen mit seiner geilen Perücke, ja.
So geil, wirklich. Also dafür liebe ich ihn, muss ich gestehen.
Absolut.
Es gibt, wir haben auch Night Moves vorhin schon erwähnt, da spielt er ja auch die Hauptrolle. Fortress kennt man sicherlich auch. Mein persönlicher Favorit mit Lambert ist allerdings, bin mal gespannt, ob du den Film kennst, ist The Hunted. Und zwar, nee, warte mal, The Hunted heißt es, ne?
The Hunted.
Ja. Ich weiß gerade gar nicht, der heißt auch in Deutschland so. Da spielt er einen Typen, der in Japan ist und irgendwie in irgendwelche Yakuza-Machenschaften reingerät. Und da gibt's dann halt ganz viele Schwertkämpfe. Da gibt's eine ganz berühmte Sequenz, die in so einem Shinkansen spielt, also in einem Schnellfahrzug. Und er sich dort mit irgendwelchen Samurai-Yakuza-Ninjas dort bekämpfen muss, dort mit Schwertern und sowas. Es ist ein ziemlich. Also das ist ein Guilty Pleasure von mir. Also wer den noch nicht kennt, kann man auch in Deutschland problemlos kaufen. The Hunted, sehr guter Film. Ansonsten war der heute 67-jährige Schauspieler mal mit Diane Lane verheiratet. Das wusste ich auch nicht. Und auch mehrere Jahre mit Sophie Marceau liiert. Und was ich auch nicht wusste, und das ist sehr interessant, André, ist, dass Lambert, jetzt habe ich auch schon Lambert, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Es gibt tatsächlich immer, also falls jetzt jemand um die Ecke kommt und sagt, ja, ist doch Christopher Lambert, könnt ihr ihn gerne so nennen, aber ich habe mich extra nochmal versichert aus diversen Quellen, dass er Christoph Lambert heißt. Also nicht Christopher Lambert oder Chris Lambert oder wie auch immer, Christoph Lambert. Dass er unter starker Kurzsichtigkeit leidet, also nicht so eine ganz normale Kurzsichtigkeit, wo man einfach nur eine Brille trägt, sondern wirklich eine starke Kurzsichtigkeit und er kann quasi ohne seine Brille gar nicht sehen und er kann irgendwie auch keine Kontaktlinsen tragen und hat deswegen oft in Filmen, in denen er keine Brille trägt, auch ist er praktisch blind aufgetreten und hat teilweise sich auch bei einigen Stunts in mehreren Filmen auch verletzt. Also das war mir tatsächlich unbekannt, aber jetzt weiß ich auch, warum er immer so eine Brille trägt. Also wenn man so Fotos von irgendwelchen Filmpremieren oder Film-Awards oder so sieht. Und er guckt teilweise auch, also ich weiß nicht, wir wollen jetzt ja auch, wie gesagt, nicht ihn da irgendwie verunglimpfen oder sowas, aber wenn man mal so genau drauf achtet, guckt er manchmal auch ein bisschen komisch in Filmen.
Das war mir auch nicht bewusst.
Ich bin kein Fan von ihm, muss ich gestehen. Also für mich ist er ich sag's mal so, wie es ist, für mich auch so eine untalentierte Mischung aus Jean-Claude Van Damme und Steven Seagal irgendwie. Und er hat Glück gehabt mal mit Highlander, dass diese Rolle ihm einfach irgendwie, ja, perfekt zu ihm gepasst hat. Aber wenn man ehrlich ist, alles andere, was ich von ihm gesehen habe, ist doch eher zweifelhafter Natur. Also ich bin jetzt nicht überzeugt von ihm als Schauspieler. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Auch unseren heutigen Film betreffend zum Beispiel.
Ja, nein, er ist kein herausragender Schauspieler. Das muss man einfach so faktisch sagen. Gerade auch hier bei dem Film merkt man, gerade wenn es in Situationen kommt, wo er Gefühlsausbrüche zeigen muss oder Emotionen groß aufbauen soll, da wird es eher ein bisschen cringe als überzeugend. Das muss man leider sagen. Trotzdem habe ich irgendwie ein Stein im Brett bei ihm, für ihn. Also er ist
ein Stein im Brett? Heißt das nicht ein Stein im Herzen?
Nein. Nee. Stein im Brett? Er hat bei mir ein Stein im Brett. Das heißt so viel wie irgendwie, er hat was gemacht, was ich so gut heiße, dass er bei mir auch ganz viel Quatsch machen kann und trotzdem mag ich ihn.
Ein Stein im Brett
haben. Andere erklärt Sprichwörter.
Bei jemandem ein Stein im Brett haben. Ja, das stimmt. Jemand recht. Wohlwollen genießen, bei jemandem gut angesehen sein. Sehr gut, André. Sehr gut.
Genau, und ich weiß nicht, ob es jetzt durch Mortal Kombat per se ist, natürlich, den Film habe ich als Kind geliebt oder in der Jugend, aber ja, irgendwie, ich mag ihn trotzdem. Also er ist kein herausragender Schauspieler und er hat seine Defizite, aber trotzdem, irgendwie sehe ich ihn trotzdem gerne.
Ja, das kann man ja auch nehmen. Man kann ja auch, wie gesagt, es gibt ja einige Schauspieler, die ich gerne sehe, von denen ich nicht sagen würde, dass die jetzt besonders talentiert werden oder besonders herausragende Schauspieler sind. Also es ist ja manchmal auch einfach so eine Typfrage und so, und da gehe ich auch vollkommen mit bei dir. Und wie gesagt, allein wegen Mortal Kombat hat er, ja genau, wie du es gesagt hast, hat einen Stein im Brett.
Von mir jetzt auch im Herzen.
Ja. Leland Orser spielt hier seinen Partner. Hollinsworth ist ein sehr beliebter Nebendarsteller. Kennt man auch lustigerweise aus seinen Rollen in Sieben oder The Bone Collector. Hat auch in der Taken-Reihe, glaube ich, in allen drei Teilen mitgespielt und in Alien Resurrection. Also sehr seltsame Verbindung hier. den mag ich eigentlich ganz gerne sehen. Das ist einer von aus der Kategorie, ja, den habe ich schon sehr oft gesehen und ich erinnere mich auch immer an ihn, aber ich weiß nicht, wie der heißt. Das ist so diese Typ Schauspieler,
würde ich sagen. Den sieht man immer und weiß dann aber nicht. Ja. Genau. Ja.
Ansonsten haben wir hier noch den genre-erfahrenen Robert Joy am Start, kennt man aus Atlantic City, Land of the Dead, Fallen, Amityville 3D und dem Hills of Ice Remake und in einer Gastrolle, André, einen unserer geschätzten Lieblingsregisseure David Cronenberg. Hast du, ist es dir aufgefallen? Ja.
Ja, das wusste ich aber auch noch, dass er da die Tür aufmacht. Hat ja keine große Rolle, kleines Cameo.
Ist interessant, ne, dass er das in so weirden Filmen manchmal macht, ne? Frank
Jason total.
Hatten wir ja auch hier mit seinem Gastauftritt dort.
Ja. Nee, Jason X.
Jason X, genau, der war's, ja.
Ja. Ja, ich weiß auch nicht, wo er da immer Leuten Gefallen schuldet oder sonst irgendwas verworren ist, aber er taucht immer an sehr weirden Stellen in den Filmen auf, ja.
Ja, Christopher Lambert hat den Film mitproduziert und auch mitgeschrieben. Es war irgendwie so, dass er, Regisseur Mark Hehy und der Autor Brad Meerman, die saßen mal irgendwie zusammen, haben über ein nächstes Projekt nach Highlander diskutiert, was könnte man da machen. Und dann hatte Lambert irgendwie wohl diese Idee, so einen super originellen, das meine ich jetzt ironisch, originellen Serienkiller-Thriller zu drehen, und die waren alle so begeistert von dieser Idee, dass sie das umgesetzt haben. Also ich weiß nicht, wie sich das abgespielt haben muss, André. Also saßen hier zusammen und Bert hat gesagt, ich habe da diesen Film gesehen, Sieben. Wir könnten was abändern, wir können aber auch einfach denselben Film drehen, und dann sagen die anderen beiden, ja, ey, klasse Idee, lass uns das andere Skript in den Müll werfen, wir machen das so. Also ich weiß nicht, was da...
Wir machen das mit dem Jesus.
Ja, wir machen das mit dem Jesus. Aber da sind wir direkt vielleicht bei unserem ersten Thema dazu, ob Resurrection am Ende einfach nur eine billige Copycat ist von Seven, von Fincher's Seven. Was meinst du?
Ja und nein, aber eigentlich schon ja. Man muss schon sagen, dass es halt super viele Parallelen gibt und die kann auch keiner vom Tisch wischen und die kann man auch nicht übersehen. Sie haben sich stark daran orientiert, deswegen bin ich auch gleich eingestiegen, eben mit, es war die Zeit auch der Nachahmer. Du hattest diesen Riesenerfolg mit Seven und natürlich so haben sie sich hierbei natürlich gedacht, da steigen wir halt auf. Du hast düstere Settings, du hast Mord, du hast keine Morde, sondern eigentlich immer nur die Tatorte, die halt aufgefunden werden. Alles ist sehr eklig. Es sind brutale, ja, Hinrichtungen. Es regnet ständig. Ne? Es geht um Ermittler, die halt einen sehr scheinbar bedachten und intelligenten Killer jagen, der immer einen Schritt voraus zu sein scheint. Die religiösen Motive, hier ist es halt dieses Jesus-Sammeln, was ja noch viel plakativer ist als, ja, als sieben Todsünden. Also ja, die Parallelen sind halt absolut offensichtlich.
Gerade das mit diesem Regen, das hatten wir auch bei Stigmata schon. Also theoretisch dürfte es eigentlich bei uns auf der Welt gar nicht mehr regnen, weil das sämtliche Wasser schon verbraucht wurde. Stigmata, Resurrection und Seven irgendwie. Aber ja, du hast völlig recht, ne? Das ist schon eine Parallele, also rein was dieses Setup angeht, ne? Es ist immer irgendwie so ein bisschen die Großstadt, die aber so ein wenig apokalyptisch inszeniert wird, ne? Dieser endlose Regen, der auch so deprimierend ist, hört einfach nicht auf, diese dreckigen Tatorte. Auch die Tatsache, dass man hier, ne, die Morde nicht sieht, sondern immer nur die Ergebnisse. Das ist so ein bisschen wie bei Sieben, auch die Art, so wie das, ne? Es gibt irgendwie, man weiß, dass es noch so und so viele Opfer geben wird, weil das eben die Motivlage des Killers ist. Das heißt, wir haben ja auch so einen Wettlauf mit der Zeit, ne, so wie wir es auch bei Sieben schon hatten. Und es sind halt teilweise auch echt einige Szenen, habe ich das Gefühl gehabt, eins zu eins kopiert. Dennoch vielleicht ganz nett kopiert, ne, wenn ich da an diese Verfolgungsjagd denke, als sie den Killer dort suchen, wissen nicht, wo er ist, und dann regnet es dort und sie über die Dächer dort springen und dass Hollinsworth dort verletzt wurde, so wie das auch mit Brad Pitt in Sieben passiert, ne? Da sind sie auch, Morgan Freeman und Brad Pitt unterwegs, suchen den Killer dort im strömenden Regen und einer von den beiden trifft ja auf den Killer, Brad Pitt in dem Fall, und wird dann von ihm sozusagen verletzt oder zumindest nicht getötet, sondern zurückgelassen dort. Das ist schon alles sehr identisch, und ob das nun sieben Todsünden oder sieben, ja, oder Körperteile Jesus von Jesus sind, das spielt auch keine Rolle. Ich fand auch die.
Und auch, dass es halt personal wird, ne? Ja. Es wird dann natürlich persönlich, es geht an die eigene Familie,
genau,
und es kommt immer näher und ja. Alles klar.
Auch so, dass auch der Killer selbst, ne, das ist so wieder dieses so, ist jetzt nicht ganz so krass, wie es bei Kevin Spacey war jetzt in Sieben, aber auch hier ist der Killer nicht irgendwie einfach nur so ein, wie sagt man, so ein durchgeknallter Psychopath oder so, sondern ist auch so ein bisschen sophisticated, ne, auch wie wir es eben bei.
Ja, sag ich ja, genau, er ist halt sehr smart, er ist clever, er ist den Ermittelnden immer einen Schritt voraus, ja.
Also es ist schon sehr ähnlich, würde ich sagen. Es ist mir früher nicht so aufgefallen, aber dadurch, dass wir jetzt, Sieben ja auch nochmal im Podcast sehr ausführlich auseinandergenommen haben und ja auch auch jetzt ich den auch nochmal geguckt habe, weil jetzt der 4K-Release war von Sieben, und dann, wenn man die dann doch so straight hintereinander guckt, mit ein paar Wochen Abstand, das ist dann schon sehr krass auffällig.
Ja, aber in einer Timeline, wo wir 340 Geisterfilme haben mit immerhin gleichen Jumpscares, nehme ich auch eine Copycat von Sieben. Die zumindest immer noch halbwegs gut gemacht.
Wollte ich gerade sagen, wenn sie gut gemacht ist, spricht ja erstmal nichts dagegen. Das prüfen wir jetzt nochmal ein bisschen. Fangen wir vielleicht mal mit der Hauptfigur an, mit Prudhomme, wie gesagt, von Christopher Lambert gespielt. Ich muss gestehen, tue mich ein bisschen schwer mit der Hauptfigur hier, weil sie, also klar, es funktioniert natürlich, wenn du so Ermittler hast, die so ein bisschen stoisch sind, die so ein bisschen so Eigenbrödler sind und so, alles kein Problem, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass ich an Prudhomme irgendwie nie rangekommen bin, dass der den ganzen Film über so unnahbar war. Das macht zum Beispiel irgendwie das Skript in Sieben besser, ne? Das ist jetzt ja auch nicht so subtil, aber ich habe das Gefühl gehabt, auch da, wenn so jemand wie Morgan Freeman, der am Anfang auch so, ey, komm, Brad Pitt, bleib mal weg, ne, das sind meine Ermittlungen und so weiter und so fort, und später taut er so ein bisschen auf und wird für die Zuschauer auch ein bisschen greifbarer, empathischer, sympathischer, und das habe ich hier bei Prudhomme halt gar nicht gehabt. Da fand ich zum Beispiel den Hollinsworth deutlich sympathischer, fand es ein bisschen schade, dass der relativ früh raus ist aus dem Film, zumindest für die Ermittlungen, für die weiteren, aber ich so, da sind so Sachen drin, André, die ich fand, so am Anfang wird zum Beispiel uns irgendwie wollen sie uns weismachen, dass Prudhomme auf dem Revier zum Beispiel nicht besonders beliebt ist. Aber wir erfahren zum Beispiel nie, warum.
Ja, das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Es gibt halt keine richtige Background-Geschichte. Du hast zwar, er hat so Charakter-Traits, aber die sind halt einfach da. Die werden aber nie ergründet.
Ja, und man wartet irgendwie die ganze Zeit drauf.
Weiß nicht, ob die da mehr geplant hatten, es rausgefallen ist oder so, aber ja, genau. Er ist halt irgendwie so der, ein bisschen der Verschriene und der Eigenbrüder und der Sturkopf und dies, das und hat halt so Traits, aber genau, was passiert ist eben außer diese der tragische Verlust eben des Kindes, des eigenen. Das ist so der einzige Aufhänger, den er kriegt.
Wie fandst du diese Hintergrundgeschichte? Also ich fand es ein bisschen klischeehaft,
halt,
ne? Aber
ja, total. Es ist halt sehr dünn und genau, ist halt extrem klischeehaft, den verlorenen Sohn. Von daher so. Aber trotzdem, ich finde ihn jetzt nicht, also trotzdem mag ich ihn irgendwie, weil er eben so ein, gerade weil er so eine Eigenheit irgendwo hat. Und gerade in Verbindung eben mit Hollandsworth klappt er halt sehr gut. Finde ich, weil Hollandsworth ja dann schon auch eher so ein bisschen der, ja, sehr keckere Typ ist, ne, und Prudhomme ist ja eher so ein bisschen altbacken, wirkt er auch, aber er hat diese Verbissenheit, die ich ihm abkaufe, also man glaubt ihm, dass er halt jemand ist, der, wenn er irgendwo dran ist an einem Fall, sich auch da wirklich reinbeißt und so und diese Gerechtigkeitssinn irgendwie hat, weil er selber halt weiß, wie es ist, sag ich mal, Ungerechtigkeit zu erfahren, so ein bisschen so, das versuchen sie, glaube ich, so ein bisschen rauszustellen, das heißt, als Ermittler funktioniert er für mich, als Mensch weniger.
Was ich an Hollandsworth mochte, ist, dass er so, dass uns ja wie gesagt erzählt wird, dass irgendwie niemand mit Prudhomme zusammenarbeiten will, dass er auch so einen sehr hohen Verschleiß an Partnern wohl angeblich hat. Und Hollandsworth aber sagt, ja, aber ich mag den irgendwie. So, das fand ich irgendwie ganz sympathisch, das hat für mich gepasst.
Ja.
Aber auch da muss ich sagen, Hollandsworth so als authentischer Ermittler, der ja jetzt auch nicht irgendwie ein einfacher Strafenpolizist ist, sondern ja auch schon in der höheren Position dort ist bei der Polizei, wirkte jetzt auch nicht so ganz authentisch auf mich. Der wirkte wie so ein Rookie, obwohl er gar keinen Rookie darstellen sollte.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, das liegt wirklich ein bisschen auch an der Darstellung und der Inszenierung. Also er könnte halt auch so ein Donut holender Straßenkopf sein, aber ist halt wie Mordermittler. Ich weiß schon, was du meinst. Aber ja, wie gesagt, ich finde, die beiden zusammen funktionieren für mich eigentlich trotzdem ganz gut.
Und nochmal ganz kurz zur tragischen Hintergrundgeschichte mit dem toten Sohn. Der ist ja nicht einfach so gestorben, der ist ja beim Unfall sozusagen ums Leben gekommen. Und sorry, also so wie sie das darstellen in diesem Flashback, ist es die dämlichste Konstruktion eines.
Der hat mich leider auch gekillt diesmal. Ich wusste es wirklich nicht mehr, dass der so cringe ist.
Das ist wirklich richtig dumm. Ich weiß, wie war das nochmal? Also sein Sohn fährt ja auf diesem Buggy-Roller da, ne?
Frau und Sohn sind halt draußen irgendwie in so einem Park und der Sohn fährt auf so einem Dreirad. Und Prudhomme schiebt ihn so quasi an und dann kommt irgendwie ein Jogger und Prudhomme übersieht den Jogger, stößt gegen den Jogger, aber er fliegt dann auch so gefühlt 2 Meter nach hinten, weil der Jogger anscheinend Lichtgeschwindigkeit läuft und reißt ihn quasi um. Ist auch völlig unrealistisch, also so ein Schulterrempler, okay, aber er reißt ihn richtig von den Beinen und von dem Scheiber mit dem Schwung fährt halt das Ketka oder dieses Dreirad vom Sohn fährt halt weiter, aber in dieser Situation, wo man dann sieht, wo er sich in dem Park oder diesem Straßenpark befindet, ist er auch noch wirklich weit von der nächsten Hauptstraße entfernt, also bestimmt 20, 30 Meter mindestens. Aber er fährt halt weiter oder rollt weiter durch den Schwung mit dem Anschub vom Vater. Und ja, der Sohn fährt halt bis auf die Straße und gerät unter den Bus. Und es gibt aber dann auch sogar eine Szene, wo Prudhomme sich dann aufrafft wieder, noch hinterher rennt und so Max Payne-mäßig hinterher springt dem Dreirad. Du siehst dann nur, wie die Hand ihn so knapp verpasst noch. Und oh Gott, also das hatte ich wirklich mehr auf dem Schirm. Das ist wirklich schlimm. Das ist wirklich schlimm. Es ist komplett inszeniert und es ist mehr lächerlich als alles andere. Deswegen kann ich auch diese Tragik dahinter überhaupt nicht ernst nehmen, muss ich leider zugeben.
Ja doch, weil es so dumm ist, was da passiert ist, dass ich dann schon verstehe, warum sich Prudhomme so selbst die Schuld daran gibt. Weil das zuzulassen, dass es passiert, das ist schon wirklich...
Ja, und du hast dann aber auch diesen Umschnitt, weil dann passiert das, das Kind, siehst halt, dass so eine Puppe unter so ein Auto fällt dann quasi. Dann gibt es den Umschnitt zu Prudhomme, der so am Fenster zu Hause steht und über diese Situation halt sinniert und lässt dann so ein markerschüttertes No von sich, also nein, und fasst dann so ans Fenster, wie dieses Kermit der Frosch-Meme, der so nach draußen guckt. ist das also, wie gesagt, das Problem ist A, Lambert, Emotionen schwierig.
Ja.
Ist halt wirklich nicht gut geschauspielert, so gar nicht. Und dann die Inszenierung dieses Flashbacks wirklich super haarsträubend. Deswegen, ja, dieses ganze Ding mit dem Sohn, so tragisch natürlich ist ein Kind zu verlieren, aber Inszenierung und Schauspiel, um das rüberzubringen, Ach, ganz, 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 ganz schwierig.
Ich würde sagen, da können wir direkt die 5 Sterne ziehen und den Podcast beenden an der Stelle.
Also für die Razzies würde ich es nominieren, beides, die Szene ihn.
Es wird aber noch überboten, wie ich finde. Ganz ehrlich, weil jetzt immer, du hast so ein, denk mal so an diese anderen Serienkiller-Thriller, ne? Da hast du Leute irgendwie Denzel Washington oder Angelina Jolie oder so, die da ermitteln, super coole Leute. Und hier wird uns hier Prudhomme, gespielt von Lambert, dargestellt mit der. Was, das ist ja nicht mal eine Frisur, was der auf dem Kopf hat. Also, was ist das denn bitte? Also, ich habe, glaube ich, selten, wirklich absolut selten, so eine uncoole Hauptfigur in so einem Genrefilm gesehen wie hier Lambert. Also, das geht eigentlich über keine Kuhhaut, dass da irgendwie ein jemand da im, ich weiß nicht, Hairstyle-Department im Hintergrund gesagt hat, ja, das passt.
Nehmen
so, also wirklich, nee, also das ist, ich hab's, also ich bin jedes Mal wieder schockiert, das sieht halt aus wie ein Lego-Männchen auf dem Kopf, ne, also.
Ja, ich weiß, aber hey, wir urteilen nicht über das Äußere, ne. Nein, aber natürlich, er hat keinen coolen Look, aber hey, er muss auch nicht cool sein, er muss ermitteln.
Ja.
Du, wie fair.
Das, ja. Wir haben schon erwähnt, was den Film natürlich so ein bisschen ja herausstellt, will ich gar nicht sagen, weil wie gesagt, das ist eben auch seit 7 dann irgendwie ein Standard-Feature in solchen Filmen, dass du halt eine gewisse Härte und gewisse Düsternis hast, aber ich finde, es funktioniert hier wirklich ganz gut, so diese Tatortbegehung, ne? Ich hatte es vorhin schon als so ein bisschen eklige Stillleben bezeichnet, das funktioniert hier gut, das sind für mich auch so mit die Highlights im Film, weil sie halt da auch nochmal ein bisschen drastischer sind als in 7, das haben wir auch schon erwähnt, und sie natürlich auch, also der Film versucht ja damit zu glänzen, ne? Das ist ja schon ein bisschen selbstzweckhaft, wie das dort gemacht wird. Aber es funktioniert halt, ne? Es hat einen gewissen Horrorfaktor, der damit reinkommt. Man versteht die Drastik, die dahinter ist, und dadurch versteht man auch, wie dringend hier dieser Täter gefasst werden muss, weil, ja, wie gesagt, wir sehen die Tatorte, das ist schon ziemlich heftig, was da vonstatten geht. Und das hat für mich auch funktioniert.
Ja, für mich auch. Also das sage ich halt, dass sie halt diesen Ekel, wie es da riechen muss und so, das finde ich schon. Und du siehst halt oft auch erstmal wird die Tür aufgeschoben, dann siehst du erstmal die schockierten Gesichter der Leute und wie sie völlig entsetzt sind, ob des Anblicks. Das finde ich funktioniert schon für mich, ja. Und die ist alles schön düster und ich mag auch den Score, so, der ist halt auch schon schön beklemmend.
Ja.
Und so, das funktioniert für mich. Also auf der Atmo-Seite, gerade was so die Tatorte angeht, muss ich sagen, das klappt immer noch gut.
Bleiben wir mal kurz bei der Inszenierung. Eben gelobt. Gleichzeitig muss ich den Film aber auch ein bisschen. Ja, ich muss es ihm vorwerfen. Ich finde teilweise, also bei allem, was er atmosphärisch rausholt, ist das wirklich sehr grenzwertig, wie dort teilweise mit einer haarsträubenden, verkorksten Kameraarbeit irgendwie diese Atmosphäre teilweise echt zerstört wird und generell der Film auch deutlich zerstört wird dadurch. Ich weiß nicht genau, was sie sich da bei gedacht haben. Das ist ja dann schon, klar, das ist immer noch diese Zeit, die sehr von der Musikvideo-Ästhetik inspiriert wurde, aber hier sind ein paar Stilmittel verwendet worden, die ich einfach nicht verstehe, also dieses Shaky Cam, okay, kann ich noch mit leben, aber so diese Speed-Ups zum Beispiel, die da drin sind und auch diese Post-Production-Bildeffekte sehen richtig scheiße aus, da gibt es permanent irgendwelche Kamera-Zoom-Ins, weiß ich nicht, ob sie da irgendwie Mut zur Hässlichkeit beweisen wollten, ich habe keine Ahnung, aber ich finde, all diese Sachen machen den Film zum Gegenteil von Zeitlosigkeit, finde ich. Und auch diese Effekte sind teilweise sinnlos eingesetzt, also diese Bildeffekte, weil sie eben auch inkohärent eingesetzt werden. Also sie finden zum Beispiel irgendwie manchmal so 10 Minuten im 10-Sekunden-Takt statt und dann passiert wieder 10 Minuten gar nichts in dieser Hinsicht. Also es ist irgendwie, ich habe nicht ganz verstanden, was da so richtig Sinn und Zweck sein sollte. Das hat mich wirklich massiv gestört, was da Kamera- und Bildeffekt technisch abgegangen ist.
Ja, hatte ich tatsächlich auch nicht mehr so schlecht auf dem Schirm. Muss ich auch sagen, hat mich leider ein bisschen negativ diesmal überrascht. Inszenierung und Kamera wirklich nicht gelungen, also beziehungsweise wirklich basic, bare minimum, sage ich mal. Funktionieren aber, sind funktional, aber ich gebe dir vollkommen recht, vor allem diese Effektarbeit, die da gemacht wurde mit Umschnitten, komischen Schwenks auch so von, da gibt es diesen einen Schwenk, wo er auf diesem Tatort ist, wo so die Kamera so halb um ihn rumfährt,
ja,
mehrfach.
Ja.
ohne, wie du sagst, ohne Sinn und Verstand halt, völlig ohne Grund eingesetzt. Nicht um irgendwas zu offenbaren oder um irgendwas zu kaschieren, was man dann irgendwie dann im Frame plötzlich sieht oder so. Nein, einfach mitten im Raum, so zack, zack, Kamera schwenkt wild um ihn rum. Ganz weirde Einstellung. Deswegen, ja, rein inszenatorisch und auch, sag ja auch optisch, rein das, die Bildpräsenz so. Der Film sieht überhaupt nicht crisp aus. So. Das ist alles sehr verwaschen, wie gesagt, klar, das kann auch natürlich an der Abtastung nochmal liegen, aber generell, da merkt man vor allem den Unterschied zwischen so einer Produktion wie 7 und jetzt hier Resurrection einfach, das sieht alles eine Klasse drunter eben aus. Aber ja, vor allem, also richtig gestört haben mich auch eigentlich nur diese, vor allem diese Schwenks und komischen Zooms und Kameraeffekte, die da safe aus dieser eben early oder späten 90er aufkeimenden Anfang 2000er Ästhetik aus diesem Video Musikvideo Potpourri rausgefischt wurden. Die haben mich auch mehrfach rausgerissen, also die hätten echt nicht sein gemusst, profitiert der Film kein Stück von. Ansonsten, wie gesagt, es ist zweckmäßig, es gibt 1, 2, 3 gute Einstellungen gerade irgendwie, beziehungsweise auch Umschnitte, wenn es um die Tatorte auch wieder hier geht, oder schöne wirklich Zooms oder Nahaufnahmen von auch guten praktischen Effekten und so, aber rein so von der Gesamtinszenierung, auch später am Ende diese Verfolgungsjagd im Krankenhaus und so, es ist halt wirklich, ja, es ist basic, es ist sehr rudimentär gefilmt.
Ja, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass sie irgendwie Nine Inch Nails Musikvideo gedreht haben am Set und nebenbei ein Film rausgekommen ist oder
ja,
sowas.
Ja, das stimmt ein bisschen.
Was mir ein bisschen zu kurz gekommen ist, was immer leider auch nur angedeutet wird, ist ein bisschen so ein zynischer Humor, der da drin steckt. Gerade so am Anfang sind da ein paar nette, also ich gleich vorweg gesagt, ich finde die Dialoge in dem Film teilweise echt super scheiße. Also Cringe wäre noch ein Lob dafür. Also es sind teilweise Dialoge, die kein Mensch auf der Welt so führen würde. Aber sie haben am Anfang noch so ein paar zynische Dialoge dazwischen, wenn sie irgendwie sagen, ja, wurde irgendwas vom Tatort entwendet. Und dann sagt der andere Cop irgendwie, du meinst jetzt außer seinen Arm? So, das fand ich irgendwie so ganz, ganz nett so. Das hätte irgendwie dem Film eine gewisse Note bringen können, aber auch das haben sie relativ früh vergessen und der Film nimmt sich irgendwann, was okay ist, weil ich will meinen Thriller, meinen Serienkiller-Thriller, den will ich schon ernst haben, aber er nimmt teilweise, weil der Film ja durchaus auch echt lächerlich ist, was seine Story angeht und was da so passiert, nimmt er sich teilweise echt ein bisschen zu krass ernst dafür, da hätte ich mir ein bisschen mehr Humor gewünscht, weil das funktioniert ja auch. 7 hat ja zum Beispiel in der Dynamik zwischen Morgan Freeman und Brad Pitt ja auch sehr viel Humor und das hat nichts an der Ernsthaftigkeit des Films genommen und das hätte hier, glaube ich, ganz gut gepasst für Resurrection, finde ich.
Ja, gebe ich dir recht. Auf der einen Seite bin ich bei sowas immer vorsichtig, weil das schnell auch umschlagen kann in zu albern und Atmosphäre wegnehmend. Hier fand ich es aber gerade im Zusammenhang, das sind, ne, wir reden ja auch hier drüber, so sind es sind halt erfahrene, vielleicht teils schon abgefuckte Ermittelte, die das schon seit Jahren machen, wenn nicht Jahrzehnten, dass die halt auch mal irgendwie auch vielleicht zur Selbstverarbeitung so einen Spruch droppen, um es einfach so ein bisschen aufzulockern, geschenkt so, ne? Passiert bestimmt in der Wirklichkeit genauso. Von daher, ja, fand ich auch, der Spruch ist völlig fein, muss auch schmunzeln. Hätte man öfter einbauen können. Aber wie gesagt, ich bin dabei sowas immer lieber weniger, bevor es nachher zu viel wird und zu albern wird.
Der Modus operandi des Täters ist, haben wir schon erwähnt, ist auch religiös geprägt, ist auch wieder viel Fincher hier mit drin oder Seven hier mit drin, ne, und auch ein bisschen klischeehaft teilweise, ne? Hier irgendwelche Botschaften, die mit Blut an Fenster oder Wände geschrieben werden. Das Ziel des Täters ist es eben, den Körper von Jesus Christus wieder zu erschaffen und dafür will er eben Gliedmaßen und Körperteile von anderen Menschen, die aber bestimmte Parameter erfüllen müssen. Zum Beispiel bringt ja der Täter alle Leute freitags um, die Leute müssen so alt sein wie Jesus und so weiter und so fort. Ja, weiß ich nicht so recht. Hat das für dich funktioniert so? Also generell die Idee klingt ja ekelhaft, ne? So den neuen Körper aus Körperteilen von anderen zu erschaffen. Ich finde, der oft so auf visueller Hinsicht funktioniert dieses Vorhaben ganz gut. Also jetzt, ne? Also dass es eklig und gruselig und so weiter ist. Aber ich fand es auch teilweise echt ein bisschen kompliziert erzählt und ein bisschen kompliziert gemacht irgendwie. Das waren mir zu viele Umstände, die dafür erfüllt werden mussten, damit das alles klappt. Und auch der Täter hat sehr oft Glück, finde ich. Gerade wenn er halt bei sehr oft bei Tatorten noch lange umherschleicht, ist durchaus mutig. Er hätte auch eigentlich schon gefühlt beim zweiten Mord schiefgehen können. Also es war irgendwie so ein bisschen so nette Idee, aber so richtig geil fand ich es auch nicht.
Ja, es ist vor allem ein Motiv, wo du, wenn du halt zu viel über den Film nachdenkst, über die Geschichte und über die Motive, dann bist du halt so, okay, wie viel Zufall kann der, wie viel Glück kann der haben, dass er genau diese Personen findet, die genau auf dieses Profil zutreffen, die er halt braucht für seine erdachte Jesus-Geschichte. Auch am Ende.
Vor allem, kurze Zwischenfrage, vor allem, ja. Warum schafft er das, aber die Polizei schafft das zum Beispiel nicht später, zum Beispiel den letzten oder vorletzten Mord zu verhindern, obwohl sie ja wissen, welche Parameter erfüllt werden müssen. Und es dürfte ja auch nicht so schwer sein, Leute mit entsprechendem Alter und Namen selbst in Chicago, in der Millionenstadt, ausfindig zu machen, weil da heißt ja jetzt auch nicht jeder zweite Matthäus oder so, ne? Weißt du, wie ich meine?
Genau, genau.
Und warum schafft der Täter das? Aber die Polizei mit einer riesigen Datenbank und Karteikarten und so weiter und Melderegister, gut, haben die jetzt in den USA nicht so wie bei uns, aber das kann doch nicht so schwer sein.
Die Polizei sollte auf jeden Fall mehr Möglichkeiten haben, schneller an so Namen zu kommen als, genau, der Täter. Von daher, absolut, gebe ich dir recht. Auch am Ende, ne, dass er gerade dann das Baby findet, das Maria heißt, genau in dieser einen Nacht, also wo die Mutter die Maria heißt und genau in dieser Nacht, bla. Es ist halt alles komplett willkürlich und zufällig. Aber hey, es dient einfach halt der Geschichte, es dient dem Motiv. Da bin ich ehrlich wieder, da kann ich mit leben, weil da hänge ich mich dann nicht dran auf, wenn der Film mir trotzdem eine Unterhaltung bietet, und das tut er. Und ich finde halt, das Motiv per se ist halt schön, so, ich sag mal, schön sick, schön abartig. So, wir basteln uns so ein Jesus aus Körperteilen. Finde ich für so einen Horror-Thriller schon ganz cool.
Ja.
Und dann kann ich halt darüber hinwegsehen. Aber ja, wenn man drauf rumdenkt, es ist auf jeden Fall logisch gesehen, ist das schon alles sehr, sehr, sehr krass an den Haaren herbeigezogen, wie treffgenau er diese Leute findet und alles. Aber ey, es funktioniert. Und während ich im Filmfluss bin, muss ich auch nicht drüber nachdenken. Dann schafft der Film es trotzdem, mich da abzuholen und ja, im Flow zu bleiben. Also das war für mich jetzt kein Negativpunkt.
Fand auch gut, dass es da ein bisschen Abwechslung bei seinen Tatorten da bei herumgekommen ist. Zum Beispiel, das Setting in dem Botanischen Garten dort, in diesem großen Gewächshaus, fand ich zum Beispiel auch ziemlich cool. Mhm. Also da hat der Film sich auch Mühe gegeben. Wo er sich weniger Mühe gibt, ist irgendwie die Ermittlungsarbeit. Also ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, dass das ein bisschen unverdient war, dass die anfangs Ermittler-Duo, später Trio, dass die da auf die Lösung gekommen sind, weil irgendwie Prudhomme, ich weiß jetzt nicht, ob er der fucking Mentalist ist oder irgendwie sowas, aber wie ihm so aus dem Nichts plötzlich irgendwie einfällt, was da, ja, stimmt, eigentlich ist das ja wie bei Jesus und sowas, alles so aus dem Nichts, so ohne Recherche, irgendwie wie wir es zum Beispiel auch bei Sieben haben, fallen ihm irgendwelche Dinge und Lösungen ein, weiß ich nicht, also weil eigentlich ist Prudhomme so gar nicht auf der Höhe und dann fallen ihm plötzlich irgendwelche Sachen ein und das fand ich irgendwie, ich fand es ein bisschen unverdient irgendwie, also ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, aber irgendwie hat die Ermittlungsarbeit für mich nicht so ganz funktioniert, da hätte ich mir tatsächlich ein bisschen mehr gewünscht, weil es ist jetzt auch kein Actionfilm, wo wir dauernd Action-Szenen haben, also es ist theoretisch genügend Zeit da, aber die wird jetzt nicht unbedingt dafür genutzt, für das, was ich gerne in so einem Thriller sehe, wo ich halt auch wirklich gerne so ein bisschen Akribie in der Arbeit sehe und dass da ein paar Akten durchsucht werden und dass da in der Bibliothek geguckt wird und irgendwelche Sachverhalte, irgendwelche Rätsel gelöst werden. Das war irgendwie alles nicht so drin in dem Film, was ich mir, aber vielleicht auch mein persönlicher Geschmack, weiß nicht, wie es dir da geht.
Nee, Prudhomme kommt halt eher dadurch auf Dinge in der Gegend rumzustarren. Irgendwann fällt es ihm ein, der starrt in die Kamera und sagt dann so, es ist so und so, und dann rennen sie halt los. Oder jemand kommt in die Szenerie und sagt, wir haben Nummer 5 gefunden, und dann rennen sie zum nächsten Tatort. Also er wird eher durchgeleitet, ermittelt wird meist halt, also es gibt dann später halt im letzten Drittel ja diese große Ermittlungsgeschichte, wo sie halt dann viel telefonieren, ne, und sich Informationen aus anderen Präsidien holen und so. Das passiert ja schon. Aber Prudhomme reimt sich vieles jetzt erstmal generell in der ersten Filmhälfte auch einfach zusammen. Man hat ja Dinge, die er halt am Tatort sieht, ne? Also Jesus-Bezug, also Religionsbezug, dann die eingekratzten Zahlen und Ziffern Und damit kommt er dann sozusagen erstmal zu diesen Schlüssen. Dann kommt ja, er tritt eben schon der Fake-FBI-Ler quasi, ne, Wingate ja auf den Plan. Da kriegt er ja vermeintliche Informationen. Also ihm wird vieles auch vorgekaut so ein bisschen, oder er wird immer in die Richtungen hingeschubst, wo er dann lang geht.
Von Joggern vor allem.
Von Joggern, ja, da wird vor allem von Joggern wird er meistens heftig umgerissen zu neuen Taten. Und so ein bisschen, so wirklich die Ermittlungsarbeit passiert eher im letzten Drittel, wenn sie dann da wirklich reingehen und ey, wir haben da jemanden, der hat das gleiche Motiv schon mal vor 10 Jahren dann anstatt so dies, das. Das passiert ja schon, aber wenig, da gebe ich dir recht, ja.
Eine Szene, die mir gefallen haben, eine habe ich eben schon erwähnt, ist ja diese Verfolgungsjagd dort, weil ich es irgendwie in seiner Drastik ganz cool fand, weil so ich damit nicht gerechnet habe, dass der Killer halt Hollinsworth da so richtig durchtasert, so, ne, und dann ist natürlich passiert sowas, das haben wir jetzt wieder mit weiteren 26 Jahren, die vergangen sind, seitdem natürlich schon häufiger gesehen, dass dann ein Täter mal irgendwie so Saw-mäßig vielleicht auch im Kopf eine Falle stellt und der wird dann von seinen eigenen Kollegen angeschossen, weil sie denken, das ist der Mörder. Fand ich aber ziemlich cool gemacht, die Szene soweit, weil es auch, wie gesagt, hart ist mit dem Taser, aber auch mit dem Schuss ins Knie dort, hat ja auch Folgen für Hollinsworth verheerende. Aber genauso gut auch die Szene in dem Atelier von, ich glaube, des 5. Opfers, weiß ich nicht mehr, der Fotograf dort. Als Prudhomme auch schon am Tatort ist, wir aber auch gleichzeitig sehen, dass der durchaus ziemlich gruselig maskierte Mörder noch anwesend ist, denn das Problem ist, sie sind quasi die Ermittler reingeplatzt während des Mordes sozusagen und das Bein des Opfers ist schon abgesägt worden oder abgetrennt worden, es blutet auch übel und vom Opfer.
Das ist auch ganz schön drastisch, finde ich, es eben.
Ja, diese Plane, das ist richtig weg, verstümmelt, der Unterleib. Der
liegt da halt so komplett, das ist schon hart, ja.
Ja, ist richtig verstümmelter Unterleib so, aber das Bein liegt halt noch da und der Täter braucht halt dieses Bein für sein Vorhaben und da ist durchaus gute Szene, entsteht auch ein bisschen Spannung, wie gesagt, auch dieses Katz-und-Maus-Spiel, was ich auch sehr gerne mag. Also der hat schon so gute Einzelszenen, würde ich sagen, der Film. Das kann man dem Film jetzt nicht absprechen.
Ja, absolut. Die Szene mag ich auch total. Also die ist super spannend. Auch da die Musik wieder Einsatz, sehr bisschen so mystisch, gruselig fast schon so. Weiß nicht, was jetzt Phase ist. Ist der Täter noch da? Ist er nicht da? Dann siehst du halt die Einstellung, wo du halt die vermeintliche Statue siehst, dass natürlich der Täter ist und so weiter. Das mag ich auch alles total gerne. Dann gibt es die Verfolgungsjagd und dann die eben daran mündet, dass der Täter halt Hollinsworth erst tasert und ihn dann selbst maskiert, also er zieht ja dem Hollinsworth dann seine Maskerade an, verbindet ihm quasi, also taped die Waffe an seiner Hand und schickt ihn quasi Richtung Polizisten und durch das vorherige Tasern ist er halt auch völlig benommen und schwankt halt eher da so rum und kriegt selber gar nicht mit, was da gerade passiert, richtig. Und die Polizei denkt natürlich, es ist halt der Täter. In der letzten Sekunde erkennt Lambert, dass es nicht sein Partner ist, weil er eben das Tape an den Händen entdeckt, aber es ist halt schon zu spät und einer der Polizeikollegen, so ein Straßenkopf, hat halt einen lockeren Finger im Abzug und schießt halt ihm ins Bein und dann rennen sie halt hin, demaskieren ihn, merken, dass es eben Hollinsworth ist. Guter Szenenaufbau, kann man sich nicht denken, ne? Also ist auch relativ vorhersehbar, aber funktioniert halt gut und es ist schon drastisch und das meine ich auch mit dieser Konsequenz. Der Film hat schon eine Konsequenz und Tragik, weil Hollinsworth verliert halt dadurch sein Bein und ist halt auch aus dem aktiven Dienst raus und das meine ich auch, dass es halt so personal wird und das macht der Film, finde ich, gut. Es wird ihm der Partner genommen, später wird ja noch quasi angedroht, auch Prudhommes Frau zu töten, was ja dann nicht passiert, weil der Täter die Frau verwechselt. Es stirbt ja dann nicht die Frau, sondern was war es,
die Schwester von
die Schwester, glaube ich, genau. Aber trotzdem, es ist schon drastisch und es werden auch Leute eben aus dem Verkehr gezogen, ermordet oder zumindest verstümmelt oder unfähig gemacht, die ihm nahestehen. Und da nimmt der Film auch jetzt keinen in Schutz. Also er hat jetzt nicht so viel Plot-Armor. Prudhomme selbst schon. Der hat eine gute Plot-Armor im Film, aber zumindest sein Umfeld nicht. Und das mag ich schon, dass er da auch sehr, sehr konsequent ist.
Aber dafür, dass der Täter so clever ist, war das irgendwie mit der Schwester und der Frau irgendwie ein bisschen seltsam.
Ja, das,
ne?
Das muss man halt sagen, ja, das stimmt. Und da muss man auch sagen, in dem Zusammenhang, da nimmt der Film sich manchmal auch, oder hält er für sich intelligenter, als er ist. Bei solchen Sachen.
Wie meinst du das?
Na, der Film verkauft sich da ein bisschen smarter, als er ist. Also er will halt so, er geht zu ihm nach Hause und dies und das. Und jetzt auch hier mit dem, er steckt halt den Partner in die Maskerade. es ist halt sehr vorhersehbar.
Ja.
Und das mit der Frau halt, dass die Schwester halt, die wahrscheinlich viel, viel jünger ist als die Frau von ihm, dass das nicht seine Frau ist. Oder ich meine, ey, er kann recherchieren, welche Frau welche Maria ein Kind gebärt zu Ostern, aber kann nicht vorher recherchieren, wer die richtige Frau von Plutum ist. Das ist halt natürlich, wie gesagt, wenn man da wieder so viel nachdenkt, kommt man an quatschige Situationen. Aber diese Situation, dass er nach Hause kommt und sein ganzes Wohnzimmer ist halt voller Blut und der Täter war gerade in seinem Haus, das funktioniert trotzdem. Also diese Dramatik der Szenerie funktioniert, ja.
Ja, und wie gesagt, der hat ja auch ein paar Twists drin. Wenn man jetzt nicht schon irgendwie 5000 Filme gesehen hat, so wie wir, dann sind da ja auch ein paar Sachen bei, die auch wirklich noch funktionieren. Zum Beispiel die Tatsache, dass eben sich der Killer als gefälschter FBI-Agent ausgibt, weil das ist auch so relativ gut in den Film eingebettet, dass du das irgendwann wieder vergessen hast und dann doch wieder überrascht bist davon, ach stimmt ja, das war ja gar nicht.
Das wollte ich dich eh fragen. Weißt du noch, hast du den Film du kannst ihn jetzt aber auch schon, ne?
Ich habe den Film jetzt zum zweiten Mal gesehen und ich bin wieder drauf reingefallen tatsächlich.
Ach echt? Okay, ich wollte mich fragen, ob du es wusstest beim ersten Mal.
Nee.
Oder ob du es dir gedacht hast.
Weil auch, und das ist auch gut gemacht, da funktioniert auch die Tatsache, dass der Das klingt jetzt wieder blöd, aber wir wissen ja, im Film ist es ja immer ein bisschen anders als vielleicht im realen Leben. Aber das hatte wieder diesen Kevin Spacey-Effekt. Du vermutest nicht, dass der Typ, der da sitzt, ein Killer sein könnte. Und dadurch funktioniert es gut. Das ist später blöd, weil der Killer per se wenig eindrucksvoll ist. So, ne, gerade im Finale und so denkst du so, ja, okay, sorry, das ist jetzt so ein Hämpfling, könnte jetzt auch der Versicherungsvertreter von der Allianzversicherung sein. und das stimmt, aber in dem Moment, wo er halt diesen Fake-FBI-Agenten darstellt, funktioniert das, weil du nicht glaubst, dass der Typ, der Mörder im Film sein könnte.
Ja, das, deswegen, da gebe ich dir recht, ja.
Und auch die fand ich auch ganz gut, dass sie, der Typ dort, wo sie die Stimme wieder erkennen, der Nachbar, das irgendwie meint, er erkennt die Stimme, oder sie erkannte die Stimme vom Telefon wieder und glaubt ihren Nachbarn darin wieder zu erkennen und das ist ja so ein Typ mit Sehbehinderung und der hat einfach nur $50 bekommen sozusagen.
Wenn der sowas vorliest, das Tape, ja. Das ist genauso. Auch gut gemacht, ja, ist schon.
Und das sind schon ein paar kleine Sachen, die funktionieren durchaus. Also
ich glaube halt, wenn man halt schon 30 Thriller-Richtungen gesehen hat, kann man sich's vielleicht dann denken, vielleicht kommt man drauf vorher schon, dass eben Wingate nicht der echte Wingate ist, aber ich finde auch, es ist gut eingebettet und er adressiert ihn ja auch mehrfach, ne? Und sie gehen zusammen essen und besprechen den Fall und so und das stimmt schon. Also ich finde es gut verschleiert auf jeden Fall.
Ja. Ja, man darf auch nicht zu genau hingucken, ne? Es gibt so ein paar Sachen bei, wie gesagt, gerade bei 10 Millionen Dollar Budget, dachte ich auch so, war jetzt 1999 nicht so wenig für so einen Film, der dann eben direkt auf DVD rauskam oder fürs Kabelfernsehen. Zum Beispiel, man darf halt nicht genau hingucken. Es gibt so, gerade in den Szenen mit Regen, das soll nicht in den Himmel gucken, ne? Also der ist halt komplett blau und wolkenfrei und es regnet trotzdem wie aus Kübeln dort oder Schutt fürs Kübeln. Also da, man darf es nicht so genau nehmen. Was mich ein bisschen enttäuscht hat, muss ich gestehen, auch jetzt wieder im Rewatch, war das Ende, weil ich finde, das ist so, und auch da, das ist halt fies, ne? Wir haben, einerseits werfen wir dem Film vor, dass er halt eine Copycat ist von 7, aber gleichzeitig kopiert er dann die Sachen, die bei 7 besonders geil sind, die lässt er dann sozusagen weg. Und hier hat mich so ein bisschen gestört, dass es so ein klassisches Hollywood-Ende ist. Am Ende wird alles gut und natürlich, Christopher Lambert rettet noch das Baby dort im Fallen dort.
Aber auch wie?
Ja, so.
Fängt das so mit einer Hand.
Ja, und das ist so alles mir zu klischeehaft dort. Und gerade, weil es dann uns als Zuschauende irgendwie nicht so richtig belohnt, weil ich finde, der Film hat ein Problem, der geht einmal zu Ende. Das ist, als sie ihn dort festnimmt zum ersten Mal und denkt so, oh ja, schön knackig und so. Und dann heißt es aber, ja, aber wir haben gar keine Beweise, wir müssen ihn wieder gehen lassen. Und denkt so, oh. Und dann wird's halt total antiklimaktisch, weil du weißt halt schon 20 Minuten vor dem tatsächlichen Ende, wer der Killer ist und die Motivlage ist alles klar und es geht nur noch darum, irgendwelche Beweise zu finden, die jetzt auch eher durch Zufall erhalten werden. Das war ein bisschen komisch irgendwie. Das Ende war mir zu lang hinausgezögert, ein bisschen langweilig. Der Killer nicht besonders eindrucksvoll und wie gesagt, das Ding da auf dem Dach dort von dem Krankenhaus, ja, ist auch geschenkt. Also ich muss sagen, das Ende fand ich doch schon ziemlich schwach.
Ja, also ich mag den Zeitdruck dahinter. ich mag dann, dass der Film so angespannt wird, weil sie wissen halt irgendwie, sie haben 6 Stunden nur noch Zeit, ihn festzuhalten, dann müssen sie ihn gehen lassen. Ja. Und in diesen 6 Stunden müssen sie halt irgendwas rausfinden. Das mag ich schon, weil dann, wie gesagt, dann ist ja in der ganzen Abteilung, im ganzen Präsidium, da ist halt dann Achterbahn und alle telefonieren und hier und dann hörst du nur so Gesprächsfetzen der Beamten am Telefon so, was, sie haben jemanden gesehen, aber es war vor 20 Jahren, nee, das kann nicht sein, so dem Motto, ne? Und so, dann hörst du halt ganz viele Leute, die natürlich anrufen, aber auch mit dem blödesten Quatsch kommen, der nichts mit dem Fall zu tun hat und du merkst diese Verzweiflung und das mag ich schon, also dass du dann merkst, jetzt wird's brenzlig so, ne? Wir verlieren den, wenn wir da jetzt nichts rausfinden und ich finde diesen Druck da, der da lastet, das machen sie schon gut, auch wenn dann der Anwalt da kommt und ihn rausholen will und ne, sagen dann so, ja, halt ihn irgendwie hin und versuchen dann noch die letzten 10 Minuten irgendwie rauszuzögern, dass dann noch die Anwälte hier, die Richterin eingeschaltet wird, dies, das mag ich. Aber sonst gebe ich dir vollkommen recht, ja, weil es ist halt alles klar. Dann hast du auch die Szenerie dann noch, wo sie ihn dann gehen lassen müssen. Und dann wird ja die Verfolgung aufgenommen, dann eben da zum Flughafen, wo dann diese komische Klo-Szene, wo er das dann im Klo da verkleidet als komischer alter Mann, da Flughafenwächter und so weiter. Aber ja, so richtig spannend ist das alles dann leider nicht mehr. Bis dann eben das Baby noch entwendet wird, dann bist du noch mal kurz so, oh, so als Schock, so, okay, jetzt kommt noch ein Baby ins Spiel. Aber ja, wie du schon sagst, so, er als Killer ist dann nicht mehr so, sieht nicht nach Gefahr aus, weil er halt einfach ein Würstchen ist. Ja, und so richtig ausgespielt wird dann halt auch nichts mehr. Und dann hast du halt, wie du schon sagst, dieses sehr, sehr Hollywood-Ending, wo nichts mehr groß passiert, alle werden gerettet, Lambert kriegt nochmal einen Stich in die Hand und das war's. Von daher gebe ich dir recht, ist leider mit der schwächste Part des Films und hätte man auf jeden Fall galanter zum Ende hin irgendwie lösen können, als dieses, ja, wir brauchen jetzt nochmal den letzten Beweis irgendwo. Weil der Beweis am Ende eh egal, weil sie knallen ihn ab.
Ja. True Story. Ja, wie gesagt, am Ende, ich finde, es ist immer noch ein kurzweiliges B-Movie-Ding, so, den kann man irgendwie ganz gut gucken, der ist unterhaltsam, aber man sieht halt, ne, es ist halt 7 auf Sparflamme, es ist alles sehr vorhersehbar, sehr durchkonstruiert, Christopher Lambert ist nicht gerade in Form, muss man halt so festhalten, aber dafür hat der Film ein paar fiese Bilder, eine düstere Stimmung, der Killer funktioniert, bis er entlarvt wird, also bis man sieht, wie er wirklich aussieht, auch ganz gut und die netten Twists funktionieren auch. Das ist am Ende so ein, ist ein durchschnittlicher Film, aber ich verstehe da, wenn man zum Beispiel wie du, ich habe da ja auch ein kleines Herz für den Film, ne, das funktioniert dann schon. Den kann man mal so gucken, alle paar Jahre mal. Es gibt schlechtere Thriller, auf jeden Fall. Aber es ist halt auch kein besonders eindrucksvoller, guter Film. Dafür fehlen einfach am Ende irgendwie die Highlights. Dafür fehlen so herausstechende Merkmale wie ein guter Hauptdarsteller zum Beispiel oder, ja, erinnerungswürdige Szenen. Aber der ist okay. Ich bin da bei 2,5 Sternen, habe ihn jetzt dezent abgewertet. Waren mal 3 Sterne, aber ich finde, den kann man gucken. Der ist okay. Man darf nur nicht zu viel erwarten, ne?
Ja, absolut. Und ich meine, die Tagline damals war doch hier bei Saw, war doch, nach 7 kommt nicht 8, sondern Saw. Ich würde sagen, nach 7 kommt nicht Saw, sondern Resurrection.
Ja.
ich mag den immer noch so. Wir haben schon alles rausgestellt. Du kannst ganz, ganz, ganz viel bemängeln an dem Film. Ja, von der Inszenierung, die halt echt so ein bisschen halbgar ist, über das Schauspiel, was gerade bei Lambert in seinen emotionalen Szenen eine Katastrophe ist. Rein von der ganzen Kameraarbeit, die Kameraspielereien, das muss alles nicht sein. Und er nimmt sich halt hier und da echt auch selber so ein bisschen Potenzial weg in gewissen Szenen. Und wenn du, wie gesagt, dann richtig reingehst, als auseinanderpflückst noch, dann kannst du so viel Sachen in Frage stellen, die halt irgendwie auf dem Papier nicht wirklich Sinn ergeben. Und ne, gerade was Recherchearbeit angeht, dies, das. Auf jeden Fall. Aber dagegen steht halt trotzdem für mich auch ein Film, der trotzdem von der Atmosphäre lebt, der sehr, sehr drastisch ist von seiner, von seinen inszenierten Tatorten. Ich mag die ganze Grundidee, diesem wir basteln uns ein Leichen-Jesus. Das ist schön abartig irgendwie, das mag ich.
Auch das Bild übrigens, das will ich nochmal hervorheben, das sieht ja auch cool aus, wenn dort am Ende sein fast fertiges Werk dort zu sehen ist. Ne?
Ja, das ist schon auch richtig, richtig böse. Das mag ich alles total gerne und ich finde trotzdem, der Film hat einen guten Flow und wenn er einmal drin ist, dann funktioniert er auch und ich mag diese Tatortbegehungen, es treibt halt immer von Tatort zu Tatort, dann halt diese, wenn es dann so personal wird irgendwie, wenn dann wirklich merkst, es kommt immer näher, es wird angespannt, die Effekte sind gut, also gerade die Practicals und ein paar härtere Gore-Effekte, wenn sie da sind, sind sie echt hart und eklig und der Film hat einfach diese, ja, wirklich diese Ekelhaftigkeit, gerade an den Tatorten macht er extrem gut. Und ich mag einfach halt auch den Score sehr gerne, der sehr, sehr düster ist und beklemmend und spannend. Und du hast eben schon eben, finde ich, schon ein paar Highlights eben, wie diese Szene da mit dem Atelier. Das mag ich auch total gerne, alles den Aufbau. Ich mag, wie der Film halt so ein paar eben diese kleinen Verwirrmomente streut, die finde ich gut funktionieren. Auch jetzt, wenn man das jetzt schon ein paar Mal gesehen hat, nicht mehr genau beurteilen kann. Aber beim ersten Mal habe ich es aber auch auf jeden Fall, damals weiß ich auf jeden Fall beim ersten Mal auch nicht direkt gecheckt, das mit Wingate. Das macht der Film schon auch gut. Und letztendlich, ja, es ist halt auf jeden Fall ein Seven-Rip-Off irgendwo, aber eins, was eben trotzdem unterhält. Und auf Unterhaltungsebene funktioniert der Film für mich immer noch. Ich habe ihn auch gerne wieder gesehen. Und ich bin bei, ja, ich hatte ihm 3,5 gegeben. Ich war wirklich hart mit mir am Meandern, ob ich ihn jetzt runterwerte auf 3, aber ich bring's nicht übers Herz. Für mich hat der Film eine 3,5 nach wie vor stehen und die bleibt bei mir auch. So trotz aller Mängel, so wie gesagt, die gestehe ich ihm ein. Aber auf der Unterhaltungsskala holt er bei mir dann doch immer wieder so viel raus, dass ich ihn trotzdem so gerne gucke, dass es dabei bleibt.
Ja. Ja, wie gesagt, ich kann das auch vollkommen nachvollziehen. Ja, lass uns noch mal ganz kurz darauf zurückblicken, warum wir jetzt ein bisschen abwesend waren. Vielleicht interessiert es ja ein paar Leute. Wir waren ja beide im Urlaub auf unterschiedlichste Art und Weise.
Das stimmt.
Und mich würde das jetzt schon mal interessieren, weil ich das erstmal per se ungewöhnlich fand, dass ihr auf Kreuzfahrt quasi wart, weil ich mir nicht vorstellen kann, was da so vonstatten geht eigentlich. Also gerade wenn man auf Seegang ist sozusagen. Also ihr habt da ja auch diverse Städte abgedampft, sagt man nicht, abgeschiffert? Nee, abgedampft ist gut.
abgedampft ist gut,
ja. Und die verstehe ich auch, weil das sind alles sehr interessante Orte gewesen. Kannst du gleich nochmal kurz zusammenfassen, wo ihr da wart. Aber mich interessiert vor allem, was passiert dort auf so einem Kreuzfahrtschiff, wenn man eben auf dem Wasser ist? Also ist es langweilig oder gibt es da genug Activities? Das würde mich schon mal interessieren.
Ja, also wir waren auf einer AIDA. Es ist etwas, was ich noch nie auf der Bucketlist hatte, wirklich. Ich habe mich immer gesagt, boah, nee, Kreuzfahrten niemals. War für mich so kategorisch ausgeschlossen, weil ich es mir vorgestellt habe, einfach wie so ein, keine Ahnung, irgendwas aus Malle-Urlaub oder so ein Rentnerschubsen. Also irgendwas dazwischen oder beides. Aber es haben Freunde von uns letztes Jahr dann mal gemacht. Und zwar war das jetzt keine Kreuzfahrt in die Karibik oder so, sondern hier von Hamburg aus, wir leben ja in Hamburg, direkt von Hamburg aus fährt man so eine Woche Samstag bis Samstag durch ein paar Großstädte aus Europa, was jetzt hieß Rotterdam, Niederlande, dann Brügge, Seebrügge, Belgien, dann hoch nach Southampton, England und dann nach, es sollte eigentlich Le Havre sein in Frankreich, ja. War aber jetzt Cherbourg. Irgendwie Routenänderung, genau, und dann wieder zurück nach Hamburg. Also eine ganz kleine Europa-Tour und wo man eben auch gar nicht so viel auf dem Wasser ist, weil man recht schnell immer wieder an den Häfen ist. Und es hat ein Freund dort gemacht und waren total begeistert und wir hatten letztes Jahr eben da einen super Deal gesehen irgendwie, waren jetzt irgendwie, ich glaube, 800 noch was pro Person inklusive Balkonsuite mit bester Sicht irgendwie ganz oben im Schiff, super, alles dabei. Und dann haben wir gesagt, komm, egal, wir machen das jetzt einmal und probieren das jetzt mal aus. Man kann Sachen nur bewerten, wenn man sie mal gemacht hat, genauso wie wir Film bewerten können, wenn man sie gesehen hat. Und dann haben wir es halt mal gemacht jetzt und ja, bin doch durchaus positiv überrascht. Ja, und ich weiß direkt vorweg, Kreuzfahrt super schädlich für Umwelt und so, weiß ich, total bewusst. Wir waren jetzt auf der AIDA Nova, das ist eins der neuesten Schiffe, die es gibt und generell eins der größten der Welt. Das wusste ich vorher gar nicht, das hat uns erst auf dem Schiff jemand erzählt. Und es passen über 6.000 Leute drauf. Und das ist das erste Schiff weltweit, das auf LNG fährt, also Flüssiggas. Und ist das quasi das umweltschonendste Schiff, das es aktuell gibt. Ist immer noch nicht perfekt natürlich. Klar gibt es immer noch trotzdem genug CO2-Ausstoß. Aber es ist auf jeden Fall und wir hatten keinen Flug dabei, weil es eben Hamburg war. Wir konnten quasi direkt vor der Tür einsteigen, mussten irgendwo hinfliegen dafür. Ja. Und deswegen, also umweltmäßig war das tatsächlich jetzt nicht so super schlimm. Und ja, rein von der Experience war es auf jeden Fall trotzdem, war es sehr, sehr cool. Auf den Seetagen, ja, das Ding ist halt, das Schiff ist halt wie eine Stadt. Also wirklich halt. Es ist halt riesig. Du hast 17 Decks. wir waren auf 15, war unser Zimmer. Und du hast darauf halt alles so. Du hast halt irgendwie 17 Restaurants. Du kannst den ganzen Tag fressen, wenn du willst, was ich gemacht habe. ich hatte ja meine Erkrankung, wodurch ich sehr viel Gewicht verloren habe letztes Jahr und habe jetzt auf dem Schiff 5 Kilo zugenommen. Muss ich auf dem Schiff essen in einer Woche. Ja. Also all you can eat geht auf jeden Fall gut. du kannst halt den ganzen Tag halt snacken und essen und da noch eine Döner, das gibt's Dönerbuden auf dem Schiff, ja.
Oh, das ist cool.
Die haben auch bis 2 Uhr nachts offen. Da kann man sich dann noch einen Late-Night-Snack auch reinziehen um 1 Uhr.
Und das ist alles inclusive, ja?
Das ist mit drin. Es gibt aber auch so à la carte Restaurants, wo man dann separat buchen und zahlen muss. Aber es gibt halt jede Menge Buffet-Restaurants, wo du immer for free essen kannst, im normalen Paket, genau. Aber ansonsten gibt's auch Aktivitäten ohne Ende. Du kannst da drauf irgendwie Minigolfen. Du hast einen Kletterpark auf dem Schiff, wo du an der Decke durch einen Kletterpark klettern kannst, richtig mit Sicherung und allem drum und dran. Du hast Escape Rooms auf dem Schiff, du hast ein Gym, du hast Yogakurse, du hast ein gesamtes Spa in dem Schiff, inklusive Saunas und Pools. Du hast so ein Theatrium, wo Shows sind, Musikshows, Tanzshows. Du hast ein gesamtes Fernsehstudio auf dem Schiff, wo den ganzen Tag sowas wie Wer wird Millionär live gemacht wird oder Familienduell. Du kannst auch teilnehmen, du kannst dich auch anders anmelden, sagen, hey, ich will mitmachen und bist dann Kandidat.
Die Leute wissen ja, dass du nicht so ein guter Kandidat bei Quiz-Weltmeisterschaften bist.
Deswegen habe ich es auch gelassen. Ja. Hätten sie das Horror-Quiz gemacht, hätte ich mir überlegt. und du kannst auch die Shows, kannst du dir auch dann auf deinem Zimmer, es gibt so einen Kabinenfernseher, da läuft das halt dann live. Ja. Das ist halt auch gucken und so. Also es gibt halt 1000 Aktivitäten und wir hatten im Grunde halt, also wir hatten nur 2 volle Seetage, den Rest der Tage lag man halt irgendwo an. Und am ersten Seetag, den haben wir quasi gar nicht gemerkt, weil wir uns einfach nur das Schiff angeguckt haben und dann war der Tag auch rum.
Ja.
Also das geht auf jeden Fall ohne Probleme. Also du hast da so viele Möglichkeiten, ganz easy, dich da zu beschäftigen.
Was hat dir von den Städten so am besten gefallen? Also ich hätte jetzt ja per se gesagt Cherbourg, weil ich habe das mal in dem, gut, das ist 1964 gewesen, also nicht als ich den gesehen habe, sondern als der Film gedreht wurde, der mit Catherine Deneuve, hier dieser Le Parapluie de Cherbourg, das ist so ein Vorreiter von La La Land quasi, so ein Musical-Film, hat auch eine 4,1 auf Letterboxd. Ich fand den nicht ganz so gut, aber ich weiß, dass die Stadt ziemlich geil aussah damals in dem Film. Hat sich das jetzt bewahrheitet? Den Film kennst du wahrscheinlich nicht, aber war das schön da oder eher nicht so? Und was war dein Highlight?
Nee, Cherbourg fand ich leider gar nicht mal so schön. Es wäre ganz süß. Das Problem ist, die Stadt ist aktuell komplett eine Baustelle. Die gesamte Innenstadt ist aufgerissen. Da werden, du hörst nur Presslufthämmer und Sägen und du kommst nirgendwo ran. Alle Geschäfte sind von Baustellen umgeben, du musst dich irgendwie durchzwängen und natürlich dann die gesamte AIDA da rein am Rammeln. Plus halt normale Anwohner und Baustelle, keine Chance. Und das war halt leider sehr, sehr schade. Also das ist eigentlich nicht begehbar gerade, so richtig. Dann saßen auch Leute so in so Cafés umrungen von Baustellen und Baulärm. Also ein spannendes Anders. Von daher ist bestimmt sonst ganz süß, aber im aktuellen Zustand leider unterwältigend. Und mein Highlight war auf jeden Fall Brügge.
Warum?
Weil es eine unfassbar krass schöne Stadt ist. Ich dachte halt, Brügge wäre so ein ganz kleines, verschlafenes Örtchen mit so 300 Einwohnern, aber das ist ja eine Riesenstadt mit 100 Meter hohen Türmen und hast du nicht gesehen, und so einer Architektur, irgendwas zwischen Edinburgh und so Bridgerton-mäßig irgendwie. Also es ist einfach nur todesschön. Unfassbar.
Das klingt doch gut. Also würdest du sagen, kann man empfehlen, wenn man da Bock drauf hat?
Ey, also ich fand die Experience an sich super, kann man auf jeden Fall mal machen. Das einzige Downgrade für mich waren jetzt, aber das ist halt, also no hate, es war halt super, super viele Familien mit Kindern da. Also wenn man einen entspannten Urlaub ohne Kinder möchte, das ist auf jeden Fall nicht das Ding. Weil es waren auch gerade Ferien in Bayern, das heißt ganz Süddeutschland war auf diesem Schiff. Du hast halt den ganzen Tag halt einfach Kindertrubel, die rennen halt durch alle Gänge in jedem Restaurant, kreischt es halt die ganze Zeit. Also wie gesagt, no hate, so absolut. Ich bin jetzt kein Kinderhasser, aber ich habe keine Kinder und in Urlaub möchte ich halt entspannt eigentlich haben. Das war das Gegenteil, das muss man wissen. Und hätte ich es vorher gewusst, hätten wir nicht auf Deck 15 eingebucht, weil auf Deck 16 ist das Partydeck. Und direkt über uns war die Disco bis 3 Uhr morgens. Das war nicht so geil. Da würde ich also nächstes Mal irgendwie ein bisschen was drunter nehmen, so 12, 13. Man soll halt möglichst hoch mittig, weil dann merkst du vom Seegang nichts. Wobei wir jetzt diesmal wir hatten Topwetter, wir hatten keinen Seegang die ganze Woche. Das heißt, ich habe nicht mal gemerkt, dass wir auf dem Schiff waren. Das war eigentlich, als ob du im Hotel sitzt. Das ist Wahnsinn. Aber deswegen, ja, das würde ich halt nochmal besser machen. Das wussten wir einfach vorher nicht. Aber abgesehen davon war das echt eine coole Erfahrung, ja.
Hast du Titanic-Vibes irgendwann gehabt während der Fahrt?
Nein, überhaupt nicht. Wie gesagt.
Also nicht so. Titanic, also ich meine jetzt nicht, also so, dass du so auf einem epischen Schiff bist, nicht jetzt mit dem Eisberg, das meine ich jetzt nicht.
Ach so, ich hatte so einen Untergehfaktor, ja. Wie gesagt, ich habe es eher vergessen, weil es hat keinen Meter gewackelt, es war überhaupt kein Seegang, teilweise hast du es einfach vergessen, dass du auf dem Schiff bist, wenn du gerade rausgeguckt hast. Also wenn du irgendwo drinnen unterwegs warst, hättest du auch in irgendeiner Stadt im Gebäude sein können. Das ist der Wahnsinn. Wenn du dieses Schiff siehst, du glaubst auch nicht von außen, dass das Ding fährt. Das ist absolut absurd, sieht das aus.
Ich bin von daher. Einmal, das hatte ich euch schon mal erzählt, einmal mit so einer großen Fähre, also es war auch schon ein Schiff, also das nennt sich dann nur Fähre, weil Autos halt da mit transportiert werden, nach Schottland damals auf Studienfahrt gefahren, und ich weiß, es war noch eine der verrücktesten Nächte meines Lebens, weil ich da kurz spielsüchtig wurde, mit dem Glücksspiel verfallen bin und in der Nacht plötzlich 50 Euro weniger in der Tasche hatte, sie aber bis zum Morgen dann noch wieder rausgeholt habe aus dem Automaten, also da kann ich mich noch dran erinnern, weil ich konnte nicht schlafen auf dem Schiff, weil das war irgendwie, deswegen finde ich schon mal interessant, dass du gesagt hast, dass du es quasi nicht gemerkt hast, dass man einen Seegang hatte. Das hatte ich damals auf der Fähre tatsächlich gemerkt, und auch so, man hat irgendwie, habe ich so einen Brummen die ganze Zeit gehört, und deswegen konnte ich nicht schlafen, deswegen.
Ja, das ist bestimmt, wenn du ganz unten bist, auf den niedrigeren Decks unten, und dann hast du Seegang, dann merkst du es mit Sicherheit, ja.
Ja.
Beziehungsweise generell, also ich habe auch, wir haben schon Stories gehört, wenn richtig Wellengang ist, dann schwappt auch oben der Pool über. Also es geht auch anders.
Auf jeden Fall. Crazy, okay. Aber es gab es da draußen Pools und drinnen Pools?
Draußen und drinnen Pools, ja. Du hast draußen überall beheizte
Pools. Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil bei den Temperaturen, wir sind ja im März.
Ja, wie gesagt, also wir hatten echt super Glück. Also es war so richtig sonnig und auch so 13, 14 Grad, richtig Schwein gehabt. Meint auch der Captain irgendwie, ist es super selten, hatten wohl eine der besten Touren jemals gehabt zu der Jahreszeit. Aber normalerweise, klar, also alles beheizt, die Pools, ja.
Ich habe auch gesehen, dass auch richtig geile Sonnenuntergänge habt ihr doch gesehen, ne?
Ja, mega. Ich habe auch so, wenn wir bei Southampton, als wir abgelegt haben, war so ein richtig krasser Silent Hill Nebel. Und dann kam dann auch beim Ablegen so aus dem Nebel raus so ein Frachter, so ein Containerschiff. Sah aus wie Dune 3 oder so. Also total krass, ja. Geile Bilder auf jeden Fall gemacht. Ja, und der einzige Downside, auch meine Freundin hat eine Lebensmittelvergiftung von Muscheln.
Ja, das ist der Klassiker. Also seit Mr. Bean weiß ich, Muscheln sind Muscheln aus, denn das soll man lassen, wenn man sie nicht.
Hin, leider nochmal dann. Ja.
Ja. Aber es geht jetzt wieder gut, hoffentlich.
Ja, also hat auch ein bisschen Nachwehen jetzt, aber ja, zum Glück gut gegangen.
Ja. Lebensmittel.
Ja, bei euch war es ja ganz anders.
Ich wollte gerade sagen, da ist es quasi ausgeschlossen, eine Lebensmittelvergiftung oder so zu kriegen, weil die Japaner ja da, also wenn man jemanden oder Leuten vertrauen kann hinsichtlich Speis und Trank, dann den Japanern, weil es halt einfach super hygienisch ist. Ja, wir waren jetzt zum zweiten Mal da innerhalb von einem Jahr und zwei Monaten. Das war auch wieder, ja, fantastisch. Du warst ja selber auch schon mal da, kannst das ja nachvollziehen. Das ist schon eine Welt für sich, aber eine, die ich sehr mag. Nicht zum Leben, weil das muss man immer differenzieren, weil ich weiß ja immer, wenn man Japan lobt, dann kommen gleich wieder die ersten Leute und denken, ja, aber Suizidrate und die Arbeitswelt, deswegen immer gleich differenzieren. Für Touristen ist es absolut fantastisch, dort zu leben, ist halt was anderes, ne, weil die haben eine große Wirtschaftskrise, die Währung ist nichts wert. Wenn ich da als Tourist hinkomme, habe ich dort die Zeit meines Lebens, weil es gefühlt der billigste Urlaub meines Lebens ist. So, ne? Das klingt absurd, weil ja auch immer alle sagen, Japan ist so teuer und so weiter, aber du bist dort aktuell quasi so günstig unterwegs. Also es macht kaum, klar, der Flug ist etwas teurer, aber es macht jetzt irgendwie, es ist billiger, die Lebensunterhaltung für Touristen dort, als jetzt zum Beispiel in London oder in Wien oder so. Und das macht dann schon viel aus, weil wie gesagt, die Reise ist per se natürlich teuer, du bezahlst natürlich trotzdem irgendwas zwischen, je nachdem wann du verreist, wir haben jetzt ja immer außerhalb der Saison gehabt, einmal im November, jetzt einmal im Februar, da bezahlst du dann halt 600 Euro pro Flug, aber wenn du da im Sommer hinfliegst, dann bist du dabei 1200 Euro pro Person pro Flug bei, ne? Aber dann geht das und du kannst dich halt gesund ernähren. Du kannst, das war auch der Unterschied. Wir haben beim letzten Mal relativ viel in den Konbinis gegessen, also dort in den Supermärkten. Und dieses Mal haben wir uns vorgenommen, dass wir wirklich jeden Abend in ein Restaurant gehen oder irgendwo auswärts essen. Du kommst da so billig bei weg. Du kriegst halt zweimal Ramen mit zweimal Vorspeise und Getränk für unter 20 Euro. Ich meine, wo kriegst du das, ne? Und vor allem, du weißt ja selber, die Qualität ist halt top-notch. Du kannst da quasi hingehen, wo du willst. Es ist immer gefühlt irgendwie das beste Essen mit, was du je gegessen hast, so, ne? Und das ist halt schon krass. Und ich mag es halt einfach. Deswegen, wenn man mich fragt, was sind so meine Highlights und so, für mich ist es tatsächlich der Umgang einfach der Leute. Die haben natürlich eine sehr homogene Gesellschaft, das muss man dazu wissen. Also es gibt dort kaum Ausländer, die dort leben, wird ja auch sehr kritisch betrachtet. Dort gibt es ja auch ein großes Problem in Japan mit Fachkräftemangel, so ein bisschen wie in Deutschland, sogar noch mehr eigentlich, ne? Weil sie halt eine sehr ich will jetzt nicht sagen, fremdenfeindliche Gesellschaft haben, aber es ist schon teilweise so, das muss man halt vielleicht auch wissen, dazu, bevor man hinfährt. Merkt man als Tourist allerdings auch nicht wirklich, aber dass die Leute halt wirklich, das wirst du auch bemerkt haben, ne, es ist ja picobello sauber, alles. Ne, ich bin ja auch jemand, der auch so ein bisschen Magenprobleme manchmal hat, so Verdauungsprobleme, kennst du ja auch von mir, aber wirklich, und das heißt, ich muss auch öfter mal auf eine öffentliche Toilette im Urlaub, und das ist in Japan einfach so genial, ich war bestimmt auf 25 öffentlichen Toiletten dort in den 2,5 Wochen, und die sahen alle wie geleckt aus, und das liegt halt einfach daran, dass die Leute ihre Umwelt, und damit meine ich nicht jetzt die Natur, die auch, aber ich meine ihre Umgebung, einfach so behandeln, dass sie alles so hinterlassen, dass es der Nächste, der das benutzen will, genauso vorfindet. Und das finde ich einfach fantastisch. Deswegen, obwohl es fast nirgendwo Mülleimer gibt in Japan, liegt nirgendwo Müll draußen, weil die Leute dann lieber 5 Stunden lang mit einer eigenen Mülltüte durch die Stadt laufen.
Ja, anstatt, da war ich auch so krass überrascht, als ich letztes Mal in Japan war,
ja. Anstatt das irgendwo hinzuwerfen. Die Toiletten sind wirklich der so Wahnsinn. Sauber. Da ist nichts. Da pinkelt niemand drüber. Da siehst du, du kannst dich, ohne irgendwie Toilettenpapier auszulegen, kannst du dich da oft auf die öffentlichen Toiletten hinsetzen und alles. Es ist alles sauber. Es ist alles irgendwie so, ne, die Parks sind sauber, dort können auch Restaurants und so ihre Tische und Stühle über Nacht unangekettet draußen stehen lassen, weil niemand auf die Idee kommen würde, jetzt wie in Hamburg zum Beispiel einen Stuhl mitzunehmen und ihn in die Alster zu werfen, so, weißt du, wie ich meine, ne? Und die Stadt ist leise, dort brüllt niemand rum, dort schreit keiner rum, in der U-Bahn hörst du kein einziges Geräusch von irgendwelchen Leuten, und es klingt absurd, wenn du halt in so einer...
Die haben eine ganz andere Sozialisierung, das ist wirklich Wahnsinn, naja.
Also da ist, du brauchst, und natürlich die Stadt ist halt auch bombensicher, das klingt blöde Formulierung, aber ist halt auch super sicher, da kannst du nachts alleine in die dunkelsten Gängen umherrennen, brauchst keine Angst haben, selbst als Frau nicht, da passiert nichts so, ne, und das ist halt fantastisch, weil irgendwie, weiß nicht, man fühlt sich dann einfach wohl, und da kann man dann wirklich auch den Kopf abschalten, sich über nichts Gedanken machen und einfach auch begeistert sein von den Leuten, wie die es schaffen, so sozialisiert zu sein, ne, und dann kommst du hier zurück, auch diese Freundlichkeit, auch da sagen die Leute natürlich immer, ist alles fake und so, ist mir erstmal per se als Tourist aber egal, ob das fake ist oder nicht, weil wenn ich nach Amerika fliege, ist es genauso, da sind die Leute auch alle so kackenfreundlich zu einem, und da merkst du es halt auch, dass es gespielt ist, in Japan merkst du es nicht so ganz, aber du hast halt Service, ne, das gibt ja auch so, wenn man auf TikTok immer so ein bisschen guckt, auch immer so ein paar Videos, die sehr oft weitergereicht werden und so weiter, wie du zum Beispiel siehst, wie an Flughäfen überall auf der Welt mit deinen Koffern umgegangen wird, und dann siehst du die Japaner, die das alles feinsäuberlich aufs Band legen, die deinen Koffer streicheln und gucken, dass das Etikett vorne ist. Das passiert halt wirklich dort. Ne? Da wirft keiner deine Koffer umher. Und da bist du am Flughafen, erklären sie dir alles. Da wirst du begleitet. Die bringen dich überall hin und sind nett zu dir. Und auch mal so bei der Sicherheitskontrolle, da wird auch mal gelacht. Da wird auch mal ein charmanter Gag gemacht und so weiter. Und dann kommst du hier wieder in wir sind jetzt über Frankfurt geflogen auf dem Rückflug, kommst du in Frankfurt an, Sicherheitskontrolle und so weiter. Oder hier Grenzkontrolle. Und dann steht da eine Frau und sie weiß nicht, wo sie hinlaufen muss. Und dann kommt der Mitarbeiter, steht 200 Meter weit weg. Sag mal, sehen Sie mich nicht? Ich werde hier nicht fürs Rumstehen bezahlt. Kommen Sie mal her hier. So, und dann denkst du so, ey, Alter, das kann doch nicht sein. Und das waren Japaner, die halt mitgeflogen sind, um nach Deutschland Urlaub zu machen. Und denkst so werden die hier begrüßt, ne?
Ja,
und das
genau.
Ist so, und da kriegst du das Kotzen bei, wirklich. Da kriegst du das Kotzen bei. Und auch so, dass da keiner abgezockt wird, ne? Das ist immer mein bestes Beispiel. Kannst du dich auch daran erinnern, da stehen ja die ganzen Getränkeautomaten, die Vending Machines rum, ne? Ja. Und egal wo die sind, ob im Flughafen, ob in Sehenswürdigkeiten, ob in Hotels oder auf der Straße, du bezahlst 60 oder 70 oder 80 Cent für ein Getränk, egal ob es Wasser ist, ob es eine Coke ist, ob es ein Tee ist, ob es ein warm Getränk ist aus dem Automaten, da wird niemand abgezockt. Nirgendwo. Und wenn du hier am Flughafen bist, bezahlst du 5 Euro für eine Flasche Wasser. Und in Japan im Flughafen kostet eine Flasche Wasser 80 Cent. Und das ist dann irgendwie auch eine Form der Gesellschaftsführung, ne? Ob du deine eigenen Leute oder Touristen abzocken willst oder eben nicht, ne? Also es ist alles so kleine Details. Das wird jetzt hier gerade so ein Rage-Bait, wollte ich gar nicht. Japan ist schön, wollte ich eigentlich nur damit sagen. Aber das sind so Sachen, so du denkst halt, ist eine krasse Gesellschaft. Wie gesagt, gibt genug negative Sachen, ne? Wie gesagt, diese Arbeitsmoral dort, dass du da irgendwie gefühlt jede Woche eine 70-Stunden-Woche hast, dass wenn du krank bist, musst du Urlaub nehmen und dass du nur 10 Tage Urlaub überhaupt hast im Jahr teilweise und so eine Sache, ne? Alles ne, gibt's alles, ist so, ist keine perfekte Gesellschaft, aber ich als Tourist fühle mich da einfach verdammt wohl. Und es war jetzt auch so, wir haben so gesagt, so, ja, es, wir können es uns auch ein bisschen Zeit lassen, bevor wir wieder hinfliegen, aber letztendlich war es so, dass wir gestern schon wieder da waren und Preise gecheckt haben für nächsten Winter, ne, also, was soll ich sagen?
Ja, wie gesagt, das Soziale halt ist das Schöne. Ja. Das ist einfach Fakt halt. Das ist so angenehm da einfach. Ne? Ja. Wie gesagt, alle anderen Sachen, klar, da gibt viele, wenn man das nicht mehr bemängeln kann, sicher auch kein perfektes Land. Gar keine Frage, gibt's ja auch nicht. Aber rein diese sozialen Strukturen einfach, wie man miteinander umgeht, wie man.
Auch wie man Ältere behandelt, zum Beispiel.
Das ist alles sehr, sehr vorbildlich. Es gibt halt nichts, ja.
Ja, und dann, wie gesagt, dann sind so, dass dann alle Züge pünktlich sind und so eine Sache.
Ja,
alles,
das
die ist, Leute sich,
ja, ja.
Dass die Leute sich in Schlangen stellen und dass es alles so selbstverständlich ist, ne? Und das ist halt so ganz cool, dass das irgendwie, ich weiß nicht, wie es zustande gekommen ist, müsste ich mich mal nochmal irgendwie belesen, wie das irgendwann muss es ja einen Grund gegeben haben dafür, dass die Leute sich alle so benehmen und dass sie vielleicht auch schon, wie sie aufwachsen, das irgendwie kennen. Aber auch davon ab ist Japan fantastisch kulinarisch sowieso. Es ist großartig, auch wenn ich mich mit Meeresfrüchten immer noch nicht anfreunden kann, da muss ich immer noch passen, muss ich gestehen. Deswegen fallen da auch viele Gerichte weg, die man dort so kriegt, aber alles, was mit Ramen zu tun hat, Sushi und allem drum und dran, das ist einfach top-notch. Das ist alles beste Qualität, wie gesagt, hygienisch, alles einwandfrei. Da kann man auch mal ein bisschen was probieren und so weiter. Und auch so ne, die Stadt, ne, wenn du da einmal über Shibuya Crossing, so was so aus dem Fernsehen, gerade ich als Lost in Translation Anhänger, ne, ich kriege da jedes Mal eine Gänsehaut, da sagen manche Leute, ja, ist doch nur eine Kreuzung, so, ich kriege da, bei mir stellen sich da die Haare auf am Arm, wenn ich darüber gehe, so, und wir sind halt eben diesmal auch, letztes Mal waren wir ja nur in Tokio, diesmal waren wir auch in Kyoto und in Osaka, waren auch hier in dem Universal Studios, wo ja hier das Super Nintendo Land ist, was, hast du ja auch gesehen, die Bilder,
ja,
auch richtig super krass ist einfach, du denkst halt wirklich, du bist in einem Super Mario Spiel, so, du denkst irgendwie, gleich hüpft dir irgendwie Mario auf den Kopf, so,
das realistisch sieht krass das aus, ja.
Ja. Das ist schon richtig cool. Auch jetzt so, ich weiß, Harry Potter ist ja auch so ein bisschen zurecht in Kritik Warum? Geraten. Aber wenn du da irgendwie dann da stehst und plötzlich baut sich da Hogwarts vor dir auf, so in der 1:1 Nachbildung, denkst so, okay, ist einfach krass. So, ne? Das ist schon fett schon. Also wie gesagt, lohnt sich auf jeden Fall. Gibt auch noch sehr viele andere Sachen zu sehen außerhalb der Großstädte. Das wollen wir uns dann beim nächsten Mal vornehmen, mal so ein bisschen so aufs Land und so zu fahren.
Mal ja, das Sachen haben wir halt auch sehen. Nicht gemacht letztes Mal, ja. Also auch Städte halt. Ja.
Aber wer da Bock drauf hat, kann ich nur empfehlen. Und wie gesagt, gerade Leute, die halt was mit dieser Kultur anfangen können, jetzt auch popkulturell mit Anime, Manga, allem drum und dran, so, das ist halt dann einfach nur genial.
Schlaraffenland.
So, Schlaraffenland. Auch Shopping tatsächlich, ne? Wenn du so siehst, so teilweise kosten da Sachen so irgendwie, nur als Beispiel jetzt mal, ist jetzt auch eher Special Interest, aber wenn du irgendwie so Videospiel- oder Film-Artbooks, die so bei uns irgendwie 50, 60 Euro kosten, die kriegst du halt für 20 Euro oder Anime-Figuren und sowas alles, wo du hier in den Shops auseinandergenommen wirst, dein Portemonnaie irgendwie, bezahlst du halt da ein Fünftel davon, ne? Also das
naja,
ist schon.
Ja, klar, auch, bist halt an der Quelle.
Ja, bist auch an der Quelle, ja. Bis der Zoll dich rauswinkt. Ah ja, also von daher wollen wir es jetzt nicht länger machen, als es ist aber es ist
ein tolles Land, ja. Ich will auf jeden Fall auch nochmal hin, das ist schon eine ganz andere Welt und es ist einfach sehr angenehm da, zumindest als Tourist einfach, ja.
Ja. Okay, dann haben wir es für heute, würde ich sagen. Nächste Woche wird's auch, glaube ich, genial. Da werden wir uns, glaube ich, vielleicht ein bisschen zanken, glaube ich, tatsächlich. Wir sprechen über Anaconda.
Über ich hab Bock.
Schlangenhorrorfilm. Ich gucke den gerne, aber ich hasse den Film tatsächlich, sei schon mal verraten. Und bei dir ist es ja einer deiner Lieblingsfilme.
Ich habe ihn wirklich jetzt auch lange
gesehen. Dein Lieblingsfilm, Entschuldigung, nicht einer, dein Lieblingsfilm.
Genau, danke. Nein, aber ich habe ihn auch sehr lange nicht gesehen, da bin ich auch wirklich gespannt. Ich befürchte auch, dass da auch einiges nicht so gut gealtert ist.
Ich merke schon, das werden nicht die Hackerwochen, das sind die Wochen, wo wir deine Lieblingsfilme alle nicht mehr
zu Lieblingsfilmen
machen. Downgraden, genau.
Die Downgrade-Wochen bei Hacker Donalds. Naja, Resurrection hat vielleicht schon mal nicht funktioniert. Mal gucken, ob Anaconda da besser oder schlechter performt.
Ich überlege schon, ob ich nochmal ich weiß nicht, hast du mal Teil 2, 3 und 4 gesehen?
Ich müsste jetzt nochmal auf Letterboxd gucken, weil ich kann sie wirklich jetzt nicht auseinanderhalten. Ich habe 2, glaube ich, gesehen von den 4, die es gibt. Also noch einen aus das Original, ja.
Ich glaube, ich bin schon wieder verleitet dazu.
Ich glaube, den Blood Orchid habe ich gesehen, diesen Blutorchidee.
War das der mit Hasselhoff? Nee, das war der 4. mit Hasselhoff.
Nee, das ist der 3. andere, glaube ich.
Ja.
Ja, genau.
Den fand ich ganz okay sogar, glaube ich. Ich glaube, ich fand ihn sogar besser als das. Aber das machen wir nächste Woche. Also, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, dass ihr uns hier zugehört habt. Ja, wir hören uns in der nächsten Woche wieder bei Devils & Demons, heute mit André und mir. Ciao, ciao.
Tschüss.
They're coming to get you, Barbara.